Manche Chancen musst du nicht ergreifen, nur weil sie eine große Chance sind. Sondern wenn sie nicht zu dir passen und dein Bauchgefühl sich meldet und du ein Störgefühl dabei hast, dann fühl dich nicht dazu genötigt, diese Chance wahrzunehmen, weil sie doch vermeintlich auf dem Papier eine große Chance ist.
Das ist Wie geht's?
Lena Kassel.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie geht's? Diesmal mit der wunderbaren Lena. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass wir uns heute hier zusammen telefoniert haben in unserem stressigen Leben quasi. Ich bin sehr froh, dass wir heute hier quatschen können. Du weißt ja, liebe Lena, dass dieser Podcast hier Wie geht's heißt. Deswegen schön, dass du da bist und wie geht's dir?
Erstmal hallo, lieber Robin, und ich habe befürchtet, dass diese Frage als allererstes kommt. Ich finde das eine unglaublich schwierige Frage. Wir stellen sie so oft am Tag. Wir kriegen 90% eine Lüge als Antwort und man schlawinert sich da immer so ein bisschen durch. Ah, sage ich jetzt die Wahrheit oder lüge ich doch ein bisschen, damit es gesellschaftlich ein bisschen besser verträglich ist? Also ich antworte mittlerweile so ein bisschen darauf und sage, in Ordnung, mir geht's in Ordnung. Ja, so würde ich es jetzt
sagen. Boah, das ist keine schlechte Antwort, muss ich sagen.
Es ist nicht gut, wo dann so Leute vielleicht sagen, warum, was geht? Es ist nicht sehr gut, was teilweise und relativ häufig gelogen ist. Es ist aber auch nicht nur okay, wo Leute stutzig werden und in Ordnung ist, ja, in Ordnung.
Es macht quasi nichts auf. Das ist nicht schlecht manchmal, es macht nichts auf. Aber hast du nicht schon so manchmal so das Bedürfnis, dem dann einfach so an den Kopf zu werfen, ey, pass auf, nee, heute geht's mir richtig scheiße, dass du dem also so richtig so signalisierst, ey, und jetzt, was machst du jetzt mit dieser Antwort?
Ich würde sagen, das ist extrem davon abhängig, wer mir da gegenüber steht, weil ich möchte natürlich jetzt jemanden auch nicht damit überfordern, wenn ich dann tatsächlich mal auspacke, wie es mir gerade geht, weil das kann natürlich für den einen oder anderen ein bisschen überfrachtend wirken oder ihn in eine Lage bringen, wo er nicht so richtig weiß, wie es jetzt weitergeht. Dementsprechend ist es schon extrem davon abhängig, wer da gegenüber von mir ist. Aber ja, wenn du mich fragst, machst du das nicht auch mal, dass du da einfach ehrlich bist? Ja, mache ich. Also ich habe schon das ein oder andere Mal eine Situation gehabt, wo ich dann wirklich gesagt habe, boah, du, gerade nicht in Ordnung, sondern gerade ziemlich viel. Und der andere war eigentlich sehr, sehr dankbar dieser Offenheit gegenüber und hat gesagt, ah ja, okay. Und man hatte eine ganz andere Ebene des Gesprächs. Aber manchmal will man die Ebene, und das wirst du kennen, manchmal will man die auch nicht aufmachen. Ja, manchmal habe ich auch Tage, dann würde ich einfach sagen, ist in Ordnung, und dann ist auch in Ordnung, weil ich will das fast dann auch nicht aufmachen.
Ja, ich kenne das, glaube ich, sehr gut. Und als wir uns überlegt haben, wie dieser Podcast hier heißen soll, da ging es ja auch genau so eigentlich darum. Es ist eine ganz banale Frage, aber eigentlich ist sie ja so unglaublich komplex, wenn man nämlich genau diese Ebene aufmacht und wenn man sich quasi dem Gegenüber öffnet. Und ich frage mich manchmal, wenn ich dann da so sitze manchmal und so in meinen Gedanken am Rumeiern bin sozusagen, in welcher Welt würden wir leben? Stell mal vor, wenn jeder sich immer die Wahrheit sagen würde auf diese Frage. Verstehst du, das geht ja eigentlich auch nicht.
Es wäre Anarchie. Also ja, wenn das passieren würde, dann wäre halt Anarchie, und dann wäre auch so ein bisschen diese gesellschaftlichen Konventionen, die uns alle auch miteinander zusammenhalten und verbinden und auch Sicherheit geben, ja, was echt wichtig ist, weil es ist sowieso gerade ja alles sehr, sehr unsicher. Ich glaube, so ein paar gesellschaftliche Konventionen, wenn wir die beibehalten, dann kann das erstmal zumindest für den ersten Eindruck so ein bisschen auch Selbstbewusstsein, Souveränität geben, wo du weißt, okay, ich weiß zumindest die ersten drei Sätze, wie es läuft.
Total, ja? Total,
und irgendwie finde ich das natürlich auch süß, so kulturell gesehen. In Frankreich gibt man sich Küsschen rechts, Küsschen links und sagt, ça va. Ich weiß nicht, wie es in Italien ist, das wirst du besser beantworten können. Aber das ist ja auch so ein bisschen was Kulturelles. Ne? In Amerika ist es wieder anders, da sagt man nicht in Ordnung, sondern da sagt man ja immer amazing.
Ja, also das ist dann nochmal da geht man viel zu weit drüber, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber ja, in Italien ist das auch so, und ich finde, ich kriege das ja auch mit, und man wird da ja automatisch dann auch so reingezogen, wenn man in dem Land lebt, vor allem dann auch für eine längere Zeit. Da ist dann auch so sofort herzlich, buongiorno, und wie geht's dir und deiner Familie, Küsschen links, Küsschen rechts.
Ja,
und
ja.
Du bist halt sofort, also du hast gar keine andere Wahl, als dich quasi dem gegenüber zu öffnen. Also es gibt da keine Distanz. Und diese Distanz, also ich habe das jetzt mittlerweile gelernt, dass das halt einfach normal hier ist, und ich habe mich darauf eingelassen, und ich finde es irgendwie auch cool, weil man dadurch sofort so eine Art, eine Ebene erreicht, die in Deutschland halt oft gar nicht erreicht wird, wenn es um normalen Smalltalk geht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch manchmal, ist es jetzt nicht ein bisschen zu viel, weil wenn wir auch dann so in der Stadt mal unterwegs sind, das war in Bergamo ein paar Mal der Fall, dann gucken die auch sofort in den Kinderwagen rein und begrapschen das Kind und hier und boah, hast aber schöne Bäckchen. Und da denke ich mir dann so ein bisschen, ja, deutsche Distanz in Anführungszeichen, so ein bisschen mehr Distanz wäre schon nicht schlecht, weißt du?
Ich merke das bei mir auch so sehr. Also jetzt nicht bei meinem Kind, aber so bei meinem Hund bin ich teilweise schon so, boah, ich finde das einfach übergriffig. So, fass den halt nicht an. Küss den nicht einfach. Frag bitte halt vorher. Aber was mich interessieren würde, kannst du Smalltalk? Bist du gut darin? Hast du so ein Themenportfolio, wo du sagst, das kann ich immer anbieten? Also nicht nur, weil das, was uns beide ja verbindet, der Fußball ist, aber mir hilft tatsächlich immer der Fußball. Also egal, wo ich bin, es ist schon Taxifahren. Egal, wo du bist, selbst die Leute, die sich nicht mit Fußball auskennen oder das nicht deren Hobby ist, sie haben zumindest eine Geschichte dazu. Und selbst wenn es dann der fußballverrückte Opa oder die fußballverrückte Mama war, du findest da einen sehr, sehr guten Zugang und es passiert Emotionsaustausch auf eine viel natürlichere Art und Weise, als einfach nur zu fragen, wie geht's?
Das stimmt. Und kann ich sehr gut relaten mit dem Thema Fußball, weil das natürlich in Italien ist das, ja, ist das das einzig relevante Thema im Prinzip. Also das ist da überhaupt gar kein Problem. Bin ich aber generell ein guter Smalltalker. Ich glaube, mein Vorteil ist, dass ich ein relativ empathischer Mensch bin. Also ich glaube, ich kann mich einfach relativ gut in auch so eine Cringe-Situation reinfühlen und weiß dann irgendwie einen Ausweg zu finden durch irgendwelche Themen und kann halt... ich glaube, ich bin relativ gut da drin, ohne mich jetzt hier Gott weiß loben zu wollen, aber ich glaube, ich bin ganz gut da drin, sich so eine Frage zu entwickeln aus einer Antwort vom Gegenüber. Und das hilft natürlich auch bei Smalltalk relativ gut. Und du?
Ich glaube, bei mir ist das Problem, ich habe ein unglaubliches Bedürfnis danach, dass sich andere Menschen in meiner Nähe wohlfühlen. Mhm. Also ich bin ein extremer People-Pleaser, ganz schlimm. Ich hasse Stille. Ich versuche immer, den Raum zu lesen, zu gucken, wer braucht gerade was, wo ist es gerade vielleicht unangenehm. Das bedeutet, wenn ich in so Smalltalk-Situationen bin, also vielleicht auch bei Veranstaltungen, ja, wo man irgendwie zusammenkommt und das jetzt nicht unbedingt ist, weil man Freunde ist, sondern eventuell, weil man den gleichen Job hat, irgendwelche Awards, irgendwelche Bälle. Ich scheue mich davor, weil ich mich selber kenne, dass ich die ganze Zeit am Überkompensieren wäre. Ich wäre die ganze Zeit damit beschäftigt, zu gucken, dass es allen Leuten gut geht, dass jeder sich irgendwie abgeholt fühlt, dass es eben nicht nur der plumpe Smalltalk ist, sondern das wirkliche Interesse, das Empathische, das, was du auch sagst. Und das ist wahnsinnig anstrengend für mich. Also, weil ich ein unglaubliches Problem damit habe, dann auch so, ja, so, ich habe Angst davor, so gemein oder nicht interessiert genug rüberzukommen, sodass ich dann auch nicht einfach nur sagen kann, ah, wie geht's und ja, Wetter gut und ciao, sondern ich bin dann, ah ja, und wie ist es denn? Ich habe dich letztens da und da gesehen, ja und dann hänge ich in einem Smalltalk, der ist bei mir kein Smalltalk, der ist mega lang, jedes Mal.
Ja, das ist dann schon wieder, da wird dann ein Riesenfass aufgemacht. Ich bin so dann der Typ, der weiß, okay, wenn ich aus dieser Situation irgendwie flüchten kann, indem ich quasi diese Person umgehe, weil ich weiß, ich kann jetzt nicht nur die Hand geben und wie geht's sagen und schönen Tag noch wünschen, sondern ich bleibe hängen, automatisch, weil man eben irgendwie ein bestimmtes Verhältnis oder auch kein Verhältnis zu der Person hat, dann versuche ich das einfach immer zu umschiffen, weil das finde ich immer so einen unangenehmen Moment, wenn man dann Zeit mit Personen verbringt, weil der Person wird es ja wahrscheinlich nicht ähnlich gehen. Aber beide haben halt so dieses innere Bedürfnis, okay, ich kann jetzt aber auch nicht aus Respektsgründen oder was weiß ich auch immer, was das für ein Verhältnis ist, kann jetzt aber auch nicht einfach nur sagen, wie geht's und schönen Tag. Und dann bist du da in einer Konversation gefangen, auf die keine Seite Bock hat. Ne?
Schlimm. Ja, und ich habe wirklich überlegt, so Mechanismen, wie ich damit umgehen kann. Also erstmal grundsätzlich bei so Branchentreffs und so findet man mich nie. Also ich versuche solche Situationen wirklich nur auf das absolute Minimum zu beschränken. Und wenn ich es dann mache, dann ist es natürlich immer gut, jemanden an seiner Seite zu haben, der im Worst Case ganz genau weiß, ah, hey, wollen wir noch mal, ich muss mal auf Toilette, kannst du mitkommen? Oder hey, wollen wir noch kurz einen Drink holen? Oder ne? Also, dass du einen sogenannten Spielpartner hast.
So ein Wingman.
So ein Wingman oder ein Wingwoman, die dir hilft, aus dieser Situation rauszukommen.
Ja, ganz genau.
Und das hilft dir, wenn du generell ein Mensch bist, der Schwierigkeiten hat, in so einer sozialen Situation das Ende zu finden.
Voll.
Weil man eben in diesem Überkompensieren ist. Und ich glaube, das geht relativ vielen Leuten so. Und da hat es mir in der Vergangenheit immer geholfen, okay, ich gehe auf solche Veranstaltungen, wenn ich dahin gehe, nicht alleine. Oder ich checke immer so ein bisschen ab, wer da ist und hole mir eine Person an meine Seite, die mich dann auch ein bisschen vor mir selber schützt. So muss ich es, glaube ich, sagen, ja.
Das bedeutet ja aber auch schon im Umkehrschluss, dass du so mittlerweile, ich denke, das war auch ein Lernprozess und da werden wir sicherlich auch noch drauf gleich zu sprechen kommen, aber deinen Körper und dich so ein bisschen gut kennst und weißt, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Deswegen die Frage, die sich daran auch direkt mal eben anschließt, warum denkst du, kannst du diese Stille nicht aushalten?
Boah. Das ist natürlich eine große Frage, die ich mir auch relativ oft gestellt habe, also selbst abends im Bett. Ich schlafe nie ein, ohne dass irgendwas läuft. Also krass. Ich schaue
wie meine Frau, Abend. Die macht das ja. Genau gleich. Ich denke, genau. Dann hört die sich immer noch einen Podcast oder so an und ich denke mir so, boah, jetzt einfach mal, den ganzen Tag wurde man nur beschallt und von vorne Kinder und Medien etc. pp. Jetzt einfach mal gar nichts, ist doch herrlich, aber da bist du wie sie irgendwie.
Ich traue meinen eigenen Gedanken nicht so richtig, weil wenn du anfängst, Stille zuzulassen, gerade in so Momenten, wo auch generell alles leiser wird, nämlich abends im Bett, dann weiß ich nicht, wohin meine Gedanken kommen. Und ich will mich da auch selber vor mir schützen ein bisschen, dass ich manche Areale gar nicht erst aufmache. Weil jeder, vielleicht nicht alle, aber einige Menschen kennen das, dass wenn man im Bett liegt, dass das Gedankenkarussell losgeht, total. Man verarbeitet viel, gerade Kopfmenschen machen das extrem, gehen nochmal ein paar Situationen am Tag durch. Wie war ich da? Was war da? Was steht vielleicht morgen schon an? Das könnte irgendwie schwierig werden. Und dann weißt du, dann kommst du so von Hölzchen auf Stöckchen. Und bist plötzlich vielleicht auch in so einer Gedankenspirale drin, die dir gar nicht gut tut, die viel Worst Cases, die selten Best Cases. Also das kann ich nur von mir sagen, dass Stille manchmal Gedankenkreise öffnet, die wahnsinnig destruktiv sind. Und ich versuche mich davor zu schützen, weil ich ja auch schon mal in meinem Leben so eine extreme schlaflose Periode hatte. Ja. Ich hatte extreme Schlafprobleme, weil genau da ich in so Gedankenkreisen immer wieder gefangen war und nicht rauskam. Ja. Und ich bin da echt so ein bisschen geschädigt, sodass ich mich davor schütze, insofern, dass ich erst gar keine Stille zulasse. Also zumindest, wenn es zum Schlafen geht, dass ich da ständig irgendwas konsumieren muss. Jetzt nicht irgendwas Anspruchsvolles, sondern das sind dann tatsächlich auch so banale Kochshows oder so. Also mein Guilty Pleasure sind Kochshows. Es gibt nichts, was mich so entspannt, wie Leuten beim Kochen zuzugucken. Und das bringt mich runter. Aber es ist auch etwas, wo ich Bock habe, mich noch weiterzuentwickeln, Robin. Das sage ich dir ehrlich, weil du hast so recht. Es ist so anstrengend, die ganze Zeit gegen etwas anzuarbeiten. Und ich arbeite ja die ganze Zeit gegen Stille an.
Ja, genau. Ich habe genau das Gegenteil zum Glück und ich weiß das auch sehr zu schätzen, weil man muss ja auch sagen, gerade auch bei Menschen, die zum Beispiel eine depressive Episode haben, bei denen ist es ja auch ganz stark verbreitet, diese Schlaflosigkeit in Kombination mit destruktiven Gedanken, wo sie dann nicht rauskommen und wo dann alles eben quasi verschlimmert wird in den Gedanken. Von daher bin ich schon ganz froh, dass ich ein Mensch bin, der Stille sehr gut aushalten kann und der das manchmal auch bewusst aufsucht, weil ich dann auch meinen Gefühlen und meinen Gedanken freien Raum und freien Lauf lassen möchte. Da entwickeln sich auf der einen Seite echt richtig tolle Ideen raus und auf der anderen Seite gibt mir das so den Spielraum, wie du das auch gerade gesagt hast, nur dann eben auf eine positive Art und Weise, Erlebnisse, Erfahrungen einzuordnen und teilweise auch zu relativieren, aber auch zu verarbeiten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil du auch, aber ich auch, und so geht es ja fast mittlerweile eigentlich auch allen Menschen, wir sind so voll mit Arbeit und mit Themen, dass wir gar nicht mehr diesen Moment haben am Tag, wo wir mal mit uns selbst sind. Und ich glaube, dieses Stille aushalten, Langeweile aushalten, mal mit sich selbst sein, ohne dass man direkt das Telefon schnappt oder irgendwelche Medien braucht. Ich glaube schon, dass das relativ wichtig ist, um ja einfach gewisse Themen zu verarbeiten und auch als Persönlichkeit sich weiterzuentwickeln. Weil wenn man das macht, wie du jetzt mal negativ ausgelegt, dann verweigerst du dich ja auch deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, weil du dir überhaupt gar keinen Raum gibst, etwas zu verarbeiten. Weißt du, wie ich meine?
Das Ding ist, ich mache das tatsächlich nicht mit Stille, Dinge zu verarbeiten, sondern ich bin ja aktuell auch in einer Psychoanalyse. Du wirst wissen, was das bedeutet. Ja, okay. Und vor allen Dingen in einer hochfrequentierten Psychoanalyse. Das bedeutet, ich nehme mir 3-mal in der Woche eine Stunde Zeit, um mit einer Therapeutin genau diese Nachlese zu betreiben, die du gerade angesprochen hast. Ich schaffe es nicht, das alleine zu tun und ich schaffe das auch nicht mit Stille, aber ich verstehe schon, was du damit meinst, dass es Räume geben muss, wo du dich mit den Gedanken, die dann vielleicht aufkommen, wenn mal du nicht in einem performativen Modus bist, nicht in diesem Modus des Wegdrückens bist, dass die auch Raum und Platz bekommen. Und vielleicht auch eine Projektionsfläche und einen Spiegel, mit dem oder derjenigen du das dann auch besprechen kannst. Und es ist natürlich mega, wenn du das schaffst, alleine zu tun, insofern, dass du dir einfach nur Raum und Zeit und Stille geben musst und dann kannst du das selber.
Ja.
Und ich brauche halt noch jemanden dabei, der mich dabei unterstützt. So, ich glaube, in diesem Prozess, um irgendwann dann genau keine Angst mehr vor diesem Raum zu haben, in dem ich dann vielleicht alleine und mit der Stille auch alleine bin.
Ja, ich glaube, du hast tatsächlich recht. Das war jetzt vielleicht von mir auch so ein bisschen egoistisch gedacht und so ein bisschen habe ich jetzt gerade so getan, als wenn diese Stille und dieses mit sich allein sein der einzige Modus ist, um was zu verarbeiten. Ich glaube, das stimmt natürlich nicht. Da muss man für sich selber den richtigen Weg suchen. Aber wo wir gerade schon beim Thema sind, magst du mal sagen, was du da in dieser Psychoanalyse machst und wie du diesen Raum schaffst, quasi das zu verarbeiten?
Also ich glaube, Psychoanalyse ist ja, also vielleicht mal kurz aufzuklären, was das eigentlich ist. Es gibt ja durchaus unterschiedliche Formen der Psychotherapie und Psychoanalyse ist eben eine Form davon. Und da geht es im Gegensatz zur Verhaltenstherapie darum, dass du nicht einzelne Verhalten situativ besprichst und wo du sagst, ey, das möchte ich da anders machen, weil ich bin in dieser Situation immer so und so. Sondern in der Psychoanalyse geht es tatsächlich darum, deine Muster, die du über Jahre lang gefestigt hast, in deiner Persönlichkeitsstruktur, in deiner Verhaltensstruktur aufzubrechen und zu verstehen, woher diese Muster kommen, welche das überhaupt sind und warum du sie machst. Und dementsprechend bist du nicht nur in der Gegenwart, sondern du bist natürlich auch sehr, sehr viel in der Vergangenheit, weil irgendwo gab es einen Auslöser für ein Muster. Und es ist extrem spannend herauszufinden, wo dieser Auslöser war. Und wo und wie so ein bisschen, ich nenne ihn immer so ein bisschen den Schatten. Also es ist mein Schatten, der mich begleitet, all die Muster, die ich habe. Und ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass es, glaube ich, nicht ausreicht, einfach nur situativ immer einzelne Verhalten zu besprechen, sondern ich glaube, ich brauche so ein ganzheitliches Bild und vor allen Dingen auch mehrmals die Woche, um wirklich die Muster, die so oft da sind, direkt anzusprechen und direkt auch zu besprechen. Und deshalb ist, weil sehr, sehr viele Leute dann fragen, dreimal die Woche, Wahnsinn, was? Das ist genau der Punkt dahinter, dass man die Muster dann relativ schnell auch wieder besprechen kann und gar nicht so lange Zeit dazwischen ist. So. Und mir hilft das extrem, weil ich dann auch wenig alleine damit bin, wenn wir Themen ansprechen, sondern es ist sozusagen nur ein oder zwei Tage dazwischen, wo ich dann schon wieder da bin und wir können darüber sprechen, wie ich mich gefühlt habe danach, nach der letzten Sitzung. Und ich bin in diesem ganzen Prozess eigentlich konstant begleitet und musste halt nicht alleine durch. Und ich glaube, das ist der Vorteil einer solchen Therapieform.
Ja, absolut. Bin ich komplett bei dir. Was man natürlich schon noch dazu sagen muss, und die Frage würde ich dir gerne auch gleich stellen wollen, man muss auch da natürlich schon ein Stück weit gefestigt sein in seiner Persönlichkeit, ne? Weil du wirst da natürlich zwangsläufig, weil man geht zurück, teilweise auch sehr weit zurück bis in die Kindheit, mit Dingen konfrontiert, die du vielleicht so ein bisschen in so ein Hintertürchen über die ganze Zeit geschoben hast, woraus sich dann, wie du gerade selber gesagt hast, diese Muster dann entwickeln und ergeben. Deswegen die Frage, hattest du keine Angst davor, vielleicht was zu entdecken, ja, was vielleicht auch total unangenehm ist und was bisher so gar keine Rolle in deinem Leben gespielt hat, weil du es so gedanklich weggeschoben hast?
Ich glaube, so die Eckpfeiler des Schmerzes oder der Herausforderungen, die ich in meinem Leben bewältigen musste, die waren mir alle bewusst. Und ich habe da auch schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet über die vergangenen Jahre. Also ich habe nie nichts gemacht. Also es gab nicht diesen einen großen Knall und jetzt muss ich mich mal mit mir beschäftigen, sondern es war schon immer fortwährend aufgrund der Dinge, die passiert sind, dass ich mich immer wieder damit auseinandersetzen musste. Also es war jetzt nicht so, dass ich in einer heilen Welt groß geworden bin, die nie erschüttert worden ist und ich dementsprechend nie den Anlass gesehen habe, mal ein bisschen in mich zu gehen und zu gucken, warum bin ich traurig, was passiert hier gerade, sondern es gab irgendwie immer Anlässe, mal in die Selbstreflexion zu gehen bei mir. Meist ungewollt, ja. Mhm. Und dementsprechend hatte ich schon ein bisschen Vorarbeit gemacht und das hat mir natürlich geholfen, jetzt nicht komplett von den Socken gerissen zu werden in dieser Therapieform. Aber ich muss sagen, was komplett neu dazugekommen ist, was ich ein bisschen unterschätzt habe, ist tatsächlich, wie sehr ich über meine eigene Person und über meine Identität nachdenke und anfange nachzudenken und plötzlich in Frage stelle, wann bin ich überhaupt authentisch und wann bin ich performativ und und worauf habe ich überhaupt meine Beziehungen in meinem Leben aufgebaut? Und was war davon eigentlich ehrlich? Und plötzlich hast du dir dein Haus gebaut, wo du dachtest, ja, so bin ich halt. Und, und teilweise fandest du das auch toll, dass ich, also dass man so ist. Er hat das eigentlich als positive Eigenschaften an sich gesehen. Na, ist doch super, dass ich mich immer um alle Leute kümmere. Ist doch super, dass ich immer will, dass es allen gut geht. Was für eine schöne Eigenschaft. Dass du dann aber irgendwann merkst, was für ein Kollateralschaden auf der anderen Seite in dir drin passiert, das hat mich schon extrem verwundert und also fordert mich auch jetzt noch heraus, dass ich plötzlich so ganz grundsätzliche Dinge in Frage stelle, wie ich Beziehungen führe, mit wem ich die führe, freundschaftlich, bekanntschaftlich, aber natürlich auch romantische Beziehungen. Und dann stellst du extrem viel in Frage. Und das ist genau das, was du meinst. Da musst du schon auch stabil sein. Und das allererste, was meine Therapeutin zu mir gesagt hat, Lena, eine Bitte habe ich. Wir können hier machen, was wir wollen. Aber eine Bitte, keine schnellen Entscheidungen. Und das ist in dieser Therapie, glaube ich, extrem wichtig, weil so viel erschüttert wird, dass du erstmal denkst, naja, okay, ich mache jetzt hier mit der Sense einmal weg, weil das sind ja alles nur Muster, die ich bediene. Nee, das ist ja gar nicht ehrlich. Alles weg. Das ist natürlich viel zu radikal und da muss man sich auch so ein bisschen selber beschützen. Und dementsprechend macht es da auch Sinn, die Therapie relativ häufig die Woche zu haben, dass man gar nicht erst den Impuls verspürt, oh, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, weil das ist ja wahnsinnig unehrlich, was ich hier eigentlich mache. Ja,
ja, total. Man muss halt da so eine Art Balance finden. Und ich glaube, diese Möglichkeit zu haben, da eine Person an der Hand zu haben, die einem hilft, sozusagen diese Muster aufzubrechen, ohne jetzt aber dann eben diesen Rundumschlag zu versuchen, sondern einen das so ja mit einem so ein bisschen bespricht und begleitet, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich habe letztens noch mit unserem Producer hier darüber gesprochen, weil wir so das Gefühl haben, dass unsere Elterngeneration noch eine Generation ist, die genau darüber, was du gerade angesprochen hast, nämlich dieses sich öffnen und dieses okay, ich rede jetzt mal darüber, was mich vielleicht gerade belastet und warum es mir nicht gut geht. Das ist ja noch eine Generation, die ja da irgendwie gar keinen Zugang zu hat. Zumindest das denke ich manchmal bei meinem Dad, das denkt Julian, unser Producer, auch bei seinem Dad, dass man dann so manchmal einfach das Gefühl hat, okay, jetzt red doch mal mit mir. Und das, was du da gerade eben beschreibst, dieses okay, ich horche jetzt mal in mich rein und ich schaue jetzt mal, ich reflektiere jetzt mal und ich bin mir auch dessen bewusst, dass vielleicht nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und ich bin mir auch bewusst, dass nicht alles gut ist, aber das ist auch okay. Ich glaube, das ist schon ein Fortschritt, ne, von dieser Generation, wie wir sie sind oder auch von der Generation, die jetzt nach uns kommt, so, also unsere Kids dann wieder, die wachsen, glaube ich, schon dann in so einer Welt auf, wo zumindest so das Thema Gefühle und dieses in sich reinhorchen eine immer größere Rolle spielt. Merkst du es auch?
Absolut. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir eine sensitivere Gesellschaft geworden sind, dass wir viel, viel früher Schmerz spüren. Wir spüren viel leichter Leidensdruck als unsere Elterngeneration. Und ich glaube, das ist der Impuls, sich Hilfe zu holen oder über Themen zu sprechen, das loszuwerden, weil du musst es ja erstmal im ersten Impuls fühlen. Und ich glaube, wir sind eine viel gefühlvollere Gesellschaft als die unserer Elterngeneration geworden, weil wir aber auch natürlich viel mehr mit Emotionsstimulationen die ganze Zeit konfrontiert sind.
Absolut.
Social Media, Serien, Filme, alles ist hyperemotionalisiert. Du bist also die Emotionsdrüsen bei uns, die sind so massiv am Bearbeiten die ganze Zeit und das ist eben der Unterschied zu unserer Elterngeneration. Und ich sage dir ganz ehrlich, Robin, ich habe aber auch keinen Bock durch Altlasten aus meiner Vergangenheit und für Dinge, für die ich einfach nichts kann, ein belasteteres Leben zu führen. Ich habe Bock auf ein geiles Leben, weißt du? Und das ist der Grund, warum ich Lust habe, meine Dämonen zu bekämpfen. Das ist der Grund, warum ich Lust habe, meine Unzulänglichkeiten zu besprechen, weil ich am Ende ein glückliches, gutes Leben führen möchte und mich nicht als Opfer von meinem eigenen Leben und von den Dingen, die nicht gut gelaufen sind, definieren lassen möchte, sondern ich möchte das umdrehen und möchte sagen, Nee, Mann. Ich habe das wahnsinnige Privileg, mir Hilfe zu holen. Ich habe das wahnsinnige Privileg, in einer Gesellschaft zu leben, wo das nicht mehr verurteilt wird, wo es sogar bezahlt wird, sich Hilfe zu holen. Und ich möchte das auch nutzen, weil am Ende ein glücklicheres Leben hoffentlich steht und ich schon sagen würde, dass ein unumstößlicher Wert von mir ist und würde mich interessieren, wie du das siehst, aber mein unumstößlicher Wert ist eine wahnsinnige Demut vor dem Leben selbst zu haben. Ich weiß, wie schnell das vorbei sein kann. Ich habe meine beiden Eltern sehr, sehr früh verloren. Mhm. Ich weiß, wie unfassbar, ja, schnell es wirklich einfach vorbei sein kann. Und dementsprechend habe ich diese Dankbarkeit dem Leben gegenüber und weiß einfach, ich möchte das eine, was ich habe, und wir haben alle nur eins, möchte ich bestmöglich für mich leben können. Und ich glaube, das möchte ich nicht mit zahlreichen Ängsten und Unzulänglichkeiten tun.
Ja, ich glaube, da ist unglaublich viel Wahres dran und das ist eine sehr beeindruckende Art und Weise, dem Leben zu begegnen. Ich teile das. Ich glaube, ich denke da sehr, sehr ähnlich wie du. Man muss natürlich dazu sagen, dass das auch ein Stück weit immer auch der schwerere Weg ist, der komplexere Weg ist, weil natürlich der einfache Weg erstmal der ist, ja, okay, ich verdränge das jetzt alles und dann lebe ich halt mit den Sachen und sage halt, okay, das ist das Leben. Aber nein, das ist nicht das Leben. Man hat da schon Einfluss drauf. An der Stelle darf man nichts verharmlosen. Es gibt Leute, die haben natürlich unfassbar Schlimmes erfahren in ihrer Kindheit oder in ihrem Leben. Aber auch da hat man natürlich die Möglichkeit, das aufzuarbeiten, wenn man eben, und du sagst es richtig, das Privileg genießen darf oder das große Glück hat, einen Therapieplatz zu haben beziehungsweise Therapie aufsuchen zu können. Ich glaube, da muss Deutschland nochmal ran Therapie für jeden zugänglich machen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Problem gerade, dass auch Leute, die unbedingt wollen und auch bereit sind, an sich zu arbeiten, eben um ihr eigenes Leben zu verbessern, halt gar keine Möglichkeit bekommen, weil es keine Therapieplätze gibt. Aber ich glaube schon, dass dieser Punkt, den du ansprichst, diese Demut dem Leben gegenüber und das maximal aus seinem Leben rauszuholen, das muss einfach der Anspruch sein. Und ich erwische mich ja selber auch nur und ich weiß, wie objektiv betrachtet ich ein unfassbar tolles Leben habe, ein privilegiertes Leben habe und ich trotzdem merke an manchen wirklich Kleinigkeiten, Peinlichkeiten, die mich aufregen, wo ich mir denke, was ist jetzt schon wieder los? Was kann denn, wieso denn jetzt schon wieder ich? Ne? So erwischt man sich da und dann zoomt man kurz raus und denkt sich so, Junge, worüber regst du dich gerade auf? Worüber machst du dir eine Platte? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber sich dann zur Vernunft zu zwängen, ich glaube auch, dass es normal ist und jeder darf in seinem eigenen Mikrokosmos, darf er seine Problemchen haben, gar keine Frage. Das Leben ist nicht immer toll und super. Aber ich glaube, dieses manchmal rauszoomen und sich dann ermahnen, hey, pass mal auf, jetzt bleib mal auf dem Teppich. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, ne?
Und ich finde auch, das sollte jetzt von mir auch gar nicht so FDP-like, selbstoptimierungswahnmäßig klingen. Ne? Also so, ey, du lebst nur einmal, mach das Beste draus, hör auf zu lamentieren und so. Mhm. Das meine ich überhaupt nicht. Es geht nur um das eigene Wohlbefinden, richtig, um das eigene Glück. Es geht da überhaupt nicht um irgendwelche beruflichen Perspektiven und dass man doch einfach nur höher, schneller, weiter, sondern für sich in seinem Rahmen die bestmöglichen Bedingungen kreieren, damit man selber sagen kann, ich bin happy damit. Und das sieht für jeden anders aus. Und ja, das ist was total Wichtiges, was du gesagt hast. Leben ist nicht nur Glück. Auch das gehört zu, glaube ich, mehr Zufriedenheit mit dazu, dass man sich das immer mal wieder vor Augen führt, dass man aufhört, die ganze Zeit nur in diesem Idealszenario zu denken, weil das ist ja auch immer wahnsinnig erwartungsgeschwängert. Also das Enttäuschungspotenzial ist riesig. Und nichts macht so traurig und so sauer, wie enttäuscht zu werden. Und wenn du aber die ganze Zeit in diesem Idealszenario unterwegs bist, anstatt mal wieder mehr in der Realität anzukommen, ich glaube schon, dass das wahnsinnig unglücklich macht. Und sich das so ein bisschen auch vor Augen zu führen, ey, mal weg von dem Idealszenario, mal ein bisschen mehr, ne, dieses Kontextualisieren, dieses Rauszoomen und mal gucken, okay, wo befinden wir uns gerade im Hier und Jetzt, nimmt wahnsinnig viel Druck auch raus. Das macht die Dinge viel verträglicher, als wenn man sie halt mit so wahnsinnig viel Bedeutung auch immer versieht. Und das ist etwas, glaube ich, wo wir uns alle als Gesellschaft auch gerade, wo dieser Selbstoptimierungswahn und höher, schneller, weiter und auch dieses Vergleichselement durch Social Media so wahnsinnig befeuert wird. Was haben die, was habe ich, warum habe ich viel weniger als die? Dass wir uns da echt vor schützen müssen auch, ne? Weil das ist eine Tendenz, die ich auch an mir immer wieder erkenne und wo ich auch merke, so, ich habe gar keinen Bock mehr auf Social Media, genau aus dem Grund, weil ich merke, ich tappe immer wieder in diese Falle rein. ja, die anderen, die haben halt das Leben und ich habe halt das und warum denn jetzt ich und warum passiert mir das schon wieder, warum den anderen nicht, die haben doch alle so ein geiles Leben.
Ja, voll.
Und Social Media triggert das so hart, diesen Impuls.
Ja, das ist unglaublich gefährlich, da gebe ich dir 1000%ig recht. Davor warnen wir natürlich nur nicht nur wir beide hier gerade in dem Podcast, sondern das, da gibt es ja dann auch mittlerweile sehr, sehr viel Evidenz zu, dass das sehr gefährlich ist. Ich glaube, um nochmal kurz bei dem Thema Erwartungen zu bleiben, ich glaube, auch da ist es wieder ein riesengroßes Thema, dass wir denken, wir müssten gewisse Erwartungen erfüllen. Aber am Ende des Tages sind es nur die eigenen Erwartungen, weil es gibt nicht die Erwartungen von den anderen. Erstmal musst du nur deinen eigenen Erwartungen entsprechen. Und damit hast du schon viel mehr als genug zu tun. Und ich glaube, wenn wir nach diesem Idealbild von uns selbst streben, dann machen wir oft den Fehler, dass wir dieses Idealbild auf den Meinungen und Erwartungen der anderen basieren, aber nicht auf dem, was man selbst wirklich möchte und was für einen selbst wirklich gut ist. Und ich glaube, das ist dann ein Teufelskreis, der dann noch, wie du schon sagst, total getriggert wird durch Social Media und aus dem man dann irgendwann einfach nicht mehr rauskommt. Und da müssen wir halt wirklich aufpassen, dass wir da auf dem richtigen Weg bleiben.
Ja, absolut. Und ich finde, am Ende sage ich so, du hast eine Chance, irgendwie herauszufinden, was so dein Weg ist. Und je mehr du dich auch so ein bisschen abseits von diesem ganzen Instagram-Feed bewegst, wo du ja auch eigentlich nur dich selber die ganze Zeit fütterst, weil der Algorithmus mittlerweile so gebaut ist, dass du sowieso alles nur kriegst, was du sowieso reingibst. Also du erweiterst ja auch gar nicht dich selber und du kriegst keine neue Perspektive und keine Vielseitigkeit, sondern du fütterst eigentlich alles, was in dir drin ist, nur noch weiter. Das heißt, jede Angst wird ein bisschen mehr gefüttert. Jede Erwartung oder jedes Ideal, was du gerne haben wollen würdest, wird weiter gefüttert. So, und da vielleicht auch einfach manchmal mal rauszugehen, mal wieder ein Gespräch zu führen. Ich weiß, ich klinge jetzt wie so ein Boomer, aber das ist wirklich etwas, also ich habe meine Bildschirmzeit radikal runtergefahren. Ich bin mittlerweile bei unter 4 Stunden, worauf ich sehr stolz bin, weil ich ja doch durchaus etwas mit Medien mache, das Handy ja auch Teil meiner Arbeit ist. Aber mal wieder so in analoge, echte Begegnung zu gehen, das macht was mit diesen Idealen, mit den Meinungen, auf die du so viel Wert legst, macht das etwas. Also es bringt das auf so, glaube ich, ein etwas gesünderes Level wieder.
Das glaube ich auch. So, jetzt quasi den Schwung zu bekommen. Glaubst du mir, liebe Lena, dass ich jetzt noch keine einzige Frage von meinem Skript hier gestellt habe, weil wir so sehr schon vertieft waren in andere Themen. Aber da müssen wir jetzt durch. Und du hast gerade in der Beantwortung einer Frage schon von Eckpfeilern gesprochen, die sicherlich in deiner Vergangenheit eine Rolle gespielt haben und über die wollen wir gleich sprechen. Aber wir müssen das Feld auch ein bisschen von hinten aufrollen, ansonsten ergibt das ja alles keinen Sinn. Du bist 1994 in Köln geboren, du bist also quasi ein NRW-Kind wie ich auch. Wie darf ich mir denn da eine Kindheit vorstellen in Köln?
Oh, also ich habe die ersten 5 Jahre in Köln gewohnt. Mhm. Danach ging es dann aber relativ schnell in Richtung Land.
Okay.
Das war ein kleines Dorf, ich sage dann immer in der Nähe von Köln, obwohl es so fast eine Stunde entfernt war. Mhm. Aber ich glaube, mit dem Dorf kann keiner was anfangen. Es war tatsächlich erst Maul und danach Schladern. Das waren die 2 Dörfer, die mich dann schon, glaube ich, sehr, sehr geprägt haben in meiner Kindheit. Und wenn du mich fragst, wie ich mir so die Kindheit, wie du dir so die Kindheit bei mir vorstellen kannst, ist, glaube ich, als allererstes, was mir einfällt, meine ältere Schwester, mit der ich sehr, sehr viel Zeit verbringen durfte und verbringen musste, weil wir auch sehr viel alleine waren. Ja. Meine Mutter war alleinerziehend, war viel arbeiten. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Nachmittage miteinander verbracht. Sie war 2 Jahre älter als ich oder ist 2 Jahre älter als ich und hat dann auch so ein bisschen natürlich die Mama-Rolle übernehmen müssen, haben sehr viel Fernsehen geguckt, also da war ja auch damals die Hochzeit vom Privatfernsehen, also die ganzen Talkshows, ja, haben wir alle durchgesuchtet, bis irgendwann unsere Mutter das Skatkabel versteckt hat vom Fernseher, weil darunter natürlich die Hausaufgaben gelitten haben. Ganz klar. Da hat sie aber natürlich nicht den Deal mit uns gemacht, wir haben uns dann einfach das Skatkabel von unseren Nachbarn, wir haben es tatsächlich abgekauft und haben dann tatsächlich ein eigenes Skatkabel besessen. Also du merkst, große Schwester, viel Fernsehen, aber natürlich auch da komme ich nicht drum herum, der Fußball, ein extrem prägender Teil meines bisherigen Lebens. Und das fing auch schon ganz, ganz früh an. Also ich glaube, mit 4 stand ich das erste Mal auf dem Platz, auf dem Ascheplatz und habe gegen den Ball getreten. Und ich weiß gar nicht, warum das so war. Also ich komme gar nicht aus einer Fußballerfamilie, überhaupt nicht. Mein Onkel ist FC-Fan, das war es dann aber auch. Sonst hat niemand irgendwas mit einem rollenden Ball zu tun gehabt. Aber ich glaube, aufgrund der limitierten Möglichkeiten im Dorf, und es gab da ja nur zwei Ascheplätze, einmal den Tennisplatz und einmal den Fußballplatz. Ich habe dann irgendwann beides gemacht, aber erstmal Fußball, war ich dann so ein bisschen gezwungenermaßen mit dabei. So.
Und hast du eine Ahnung, du hast gerade gesagt, du hast keine Ahnung im Prinzip, woher diese Faszination für Fußball kommt, aber kannst du dich noch daran erinnern, ob du Fußball angefangen hast, weil dir das einfach unglaublich viel Freude gemacht hat, oder war da auch schon so am Horizont dieser Traum, ich würde das auch gern mal professionell machen wollen, wenn das denn gehen würde, weißt du das noch?
Ja, weiß ich noch sehr genau, also ich war wahnsinnig schlecht. Also ich muss sagen, ich war überhaupt nicht gut. Also ich war nicht das talentierte junge Mädchen, was dann im Pool von zahlreichen Jungs herausgestochen ist. Das kam erst später. Am Anfang habe ich mich mit allem beschäftigt, außer dem Fußballspielen. Ich bin da eigentlich nur hingegangen, weil da immer wahnsinnig viele Menschen waren. Ja, also der Platz war voll. Jeder, der irgendwie im Dorf was zu sagen hatte, war da. Es waren viele Kameraden und Kolleginnen aus der Schule da und ich habe einfach Bock gehabt, dabei zu sein. Also darum ging es. Es ging gar nicht um diesen sportlichen Aspekt. Ich glaube, das hätte alles sein können. Nur ich wollte irgendwo zugehören und ich wollte irgendwie dabei sein und habe halt gemerkt, dass ich da, glaube ich, einen Ort habe, wo sehr, sehr viel auch gleich ist. Also der Fußball hat ja sowieso dieses etwas traditionell behaftete Bild. Insofern war das für mich eigentlich etwas sehr, sehr Heilsames, weil ich wusste, egal wann ich da hingehe, da sind immer die gleichen Leute, da findet immer das gleiche Prozedere statt. Und das hat mir in meinem jungen Ich, glaube ich, extrem viel Sicherheit gegeben. Und das war der Grund, warum es mich da hingezogen hat. Also einmal viele Menschen, Spaß, laut, Kind sein dürfen, aber eben auch diese Routiniertheit. Ich glaube, das hat mir auch extrem gut gefallen und dementsprechend bin ich dabei geblieben und irgendwann kam es dann auch dazu, dass ich tatsächlich ein bisschen besser wurde, aber erstmal war ich wirklich sehr schlecht.
Ich habe dein Buch auch entnommen, dass die Frage nach deiner Identität, nach deiner Rolle schon relativ früh für dich ein wichtiges Thema in deinem Leben war, und wenn man das Buch dann weiterliest, dann sprichst du genau von dem, was du gerade gesagt hast, nämlich die Frauenfußballkabine war für dich wie ein Zufluchtsort, an dem du dich nicht verstellen musstest. Wie denkst du, gehen diese beiden Themen, Identität und Rolle und dann diese Fußballkabine und Zufluchtsort zusammen?
Tatsächlich war es ja so, dass ich erst relativ spät in eine reine Frauenmannschaft gekommen bin. Mhm. Also da war ich 15 und da war ich das erste Mal dann konfrontiert, insofern, dass ich da nur mit Frauen gespielt habe. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich da am Anfang überhaupt gar keinen Bock drauf hatte. Weil ich habe vorher nur mit Jungs gespielt. Krass. Es gab vielleicht noch ein weiteres Mädchen, die mit dabei war. Aber sonst waren das halt alles Jungs und die waren auch richtig gut. Und irgendwann wurde ich auch richtig gut dadurch, weil ich schon von vornherein eine relativ gute fußballerische Ausbildung dadurch genossen habe. Ich habe mich ständig verbessert, weil ich auch körperlich direkt gefordert war. Klar. Und dann dachte ich wirklich, kein anderes Mädchen außer ich kann Fußball spielen. Es gab damals noch keine Vorbilder, irgendwie Frauenfußball irgendwo anders zu sehen. Ich war der festen Überzeugung, wenn ich jetzt in diese Frauenmannschaft gehe, die können alle gar nichts. Da hatte ich natürlich überhaupt gar keinen Bock drauf. Musste ich aber. Weißt du warum? Weißt du, warum ich in die Frauenmannschaft musste? Es wissen relativ wenige, dass du ja als Frau oder als Mädchen nur bis zur, also ab der B-Jugend musst du bei den Mädchen spielen. Bis zur C-Jugend darfst du bei den Jungs spielen. Okay. Und der Grund, warum das so ist, wurde mir dann damals gesagt, ist, dass man ja in dem Alter in die Pubertät kommt. Und
das
dann,
hätte ich mir jetzt auch so zusammengereimt.
Genau, und dann könnte es schwierig werden mit den Jungs, wenn es auch darum geht, dass man dann erstmalig nach dem Training oder nach dem Spiel anfängt zu duschen. Und das machst du nicht, wenn du noch jung bist. So, das machst du erst ab einem gewissen Alter, wenn dann auch vielleicht ein bisschen mehr geschwitzt wird. So, ja, und dann geht man dann halt duschen. Und das ist der Grund, warum ich eben zu den Mädchen musste. Und ich fand den Grund natürlich damals so wahnsinnig banal. Ich habe gesagt, hey, ich kann doch zu Hause duschen, so ist doch gar kein Ding. Ich durfte es aber nicht. Aber ab dem Moment, als ich in dieser Damenmannschaft war, habe ich ein Gefühl von, und ich muss das mit so viel Pathos sagen, es tut mir leid, aber es war ein Gefühl von Ankommen und es war ein Gefühl von ultimativer Authentizität. Also ich wusste, hier bin ich richtig. Ich wusste, hier ist mein Ort. Ich wusste,
woran liegt das? Was glaubst du? Also was hat dir dieser Raum konkret gegeben, den du woanders nicht gefunden hast?
Ich glaube, in dem speziellen Fall war es natürlich erstmal, dass ich in einem Raum voller Menschen war, die mir erstmal ähnlich sind. Also Mädchen, die Fußball spielen und Fußball mögen. Also da war eine sehr, sehr faktische Schnittmenge da, wo ich mich automatisch zugehörig gefühlt habe. Und ich direkt so das Gefühl hatte so, ey, hier sind alles Mädchen, die ein bisschen was auch überwinden mussten, damit sie hier in dieser Kabine sitzen dürfen.
Okay.
Weil natürlich, ne, also auch gerade da auf dem Dorf, es gab nicht viele Möglichkeiten zu der Zeit irgendwie in dem Rahmen Fußball zu spielen. Viele hatten noch nach wie vor Diskussionen, ob sie das überhaupt dürfen. Es war nicht so angesehen. Also das war zu meiner Zeit noch so, dass es da vielleicht eine Mannschaft im Umkreis von keine Ahnung wie vielen Kilometern gab. Und es hat jeden etwas gekostet, hier zu sitzen.
Und damit konnte ich. Das verbindet natürlich. Ne?
Ja, und damit konnte ich was anfangen. Weißt du, damit dachte ich, okay, hier, also hier will auch jeder sitzen. Das ist nicht etwas, was irgendwie als selbstverständlich angesehen wird. Du hast was investiert, um hier zu sein. Und dann kam natürlich irgendwann auch diese Komponente hinzu, dass ich gemerkt habe, oh, hier ist noch irgendwas anderes. Hier ist auch irgendwie so, dass hier plötzlich etwas gelebt wird, was ich überhaupt nicht kannte. Okay. Nämlich Homosexualität. Plötzlich habe ich das erste Mal in meinem Leben überhaupt gesehen, dass sich zwei Frauen geküsst haben oder dass sie ganz normal in einer Beziehung waren und zusammen gelebt haben. Und das wurde nicht versteckt, darüber wurde nicht getuschelt. Das war ganz normal. Und das hat mich natürlich als 15-jähriges Mädchen erstmal so, wow, das war krass. Ich wusste gar nicht, also ich hatte nicht Berührungsängste, aber das war so etwas, was mich erstmal überfordert hat. Aber wo ich trotzdem kein schlechtes Gefühl bei hatte. Ja. Und dann habe ich ja in dieser Damenmannschaft mit 15 auch das allererste Mal meine Freundin, also ich hatte das allererste Mal eine Freundin, die habe ich dort kennengelernt. Und deshalb war auch das auf dieser Sexualitätsebene eine ultimative Offenbarung für mich, wo ich auch sagen würde, das war auch dahingehend ein Ankommen für mich, ein hier kann ich authentisch sein.
Aber heißt das also im Umkehrschluss, dass du bis zu diesem Moment, also du gehst in die Frauenkabine rein und du merkst, da ist was anders, hast du noch keinen Gedanken daran verschwendet, eventuell, dass du dich eher zu Frauen hingezogen
hast? Überhaupt nicht.
Hast?
Wahnsinn. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich hatte auch Freunde vorher. Also es war halt wirklich so, alle meine Freundinnen hatten einen Freund. Und das war ganz klar für mich, dass ich dann auch einen habe. Klar. Alle anderen Freundinnen haben sich angefangen zu schminken und waren sehr, sehr feminin. Und dann war es für mich klar, okay, das mache ich natürlich auch mit. Unabhängig davon, ob ich mich dabei wohlgefühlt habe oder nicht.
Hast du überhaupt was gefühlt dabei? Oder hast du es einfach gemacht aus diesem Gruppenzwang in Anführungszeichen heraus?
Ich glaube, in dem Moment hat sich das so schon für mich angefühlt, als sei das so und sei das auch richtig.
Okay.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich da so mega verstellen musste, aber ich habe es halt auch nicht hinterfragt, weißt du? Ich habe es einfach gemacht, weil es alle gemacht haben.
Ja, klar.
Und ich glaube, das, was beide Dinge miteinander schon verbindet, ist dieser ultimative Drang nach Zugehörigkeit. Den habe ich jetzt immer noch so, so hart in mir. Und deshalb gucke ich die ganze Zeit danach, wo passe ich dazu? Wo sind die Menschen ähnlich wie ich? Wo kann ich dann ohne Anstrengung ein Gefühl kreieren, dass ich dabei sein darf, weil ich hier richtig bin? Und das habe ich anfangs in meiner Kindheit immer versucht, mit Anpassung zu regeln, Insofern, dass ich mich immer der jeweiligen Gruppe angepasst habe. Als ich bei den Jungs noch Fußball gespielt habe, ich bin nur im Trainingsanzug rumgelaufen. Ich sah aus wie ein Junge, weil ich nur mit Jungs war. Ja, so, klar. Und ich wollte dann dazugehören, also sah ich aus wie ein Junge. Später, als ich dann in die Damenmannschaft gekommen bin und auch mit sehr, sehr vielen Frauen umgeben war, wurde ich ein bisschen weiblicher wieder. Ich wurde dann, habe mich plötzlich anders angezogen, habe mich geschminkt. Also ich war schon immer so sehr angepasst dahingehend, wie meine jeweilige Gruppe aussah. Und ich glaube, das, was die Triebkraft dahinter ist, ist dieser wahnsinnige Zugehörigkeitsdrang, den ich habe und den ich brauche, um mich sicher zu fühlen. Und das war dann in der Damenmannschaft irgendwann zu fast 100% gegeben, dass ich gemerkt habe, ich will zugehörig sein, aber meine Anpassungsleistung, die muss gar nicht mehr so groß sein, sondern ich kann eigentlich so sein, wie ich bin, und ich fühle mich wohl dabei.
Das ist tatsächlich jetzt die Frage, die ich gehabt hätte, weil man könnte jetzt ja auch daraus schlussfolgern und so ein bisschen provokativ gefragt fragen, hast du dich dann quasi nur sozusagen zu Frauen hingezogen gefühlt, weil du es eben da in dieser, in Anführungszeichen, Parallelwelt oder in diesem Zufluchtsort gesehen hast, oder weil das wirklich deinem Naturell in Anführungszeichen entsprach?
Ich glaube, ganz grundsätzlich ist Liebe keine Entscheidung. Also es ist keine aktive Entscheidung, in wen du dich verliebst oder nicht. Weil das ja immer so gesagt wird, in gewissen, ja, leider ja noch immer sehr, sehr diskriminierenden Denkweisen ist es dann so, du darfst das nicht und das ist verboten und das gehört sich nicht. Und damit wird ja so suggeriert, dass es ein aktives Fehlverhalten ist, homosexuell zu sein.
Ja, ja.
Ich bin zu 100% der Überzeugung, dass es keine aktive Entscheidung ist, in wen du dich verliebst. Das passiert entweder so oder so.
Und ganz unabhängig vom Geschlecht, sagst du einfach.
Ganz unabhängig vom Geschlecht. Es ist keine Entscheidung, die du triffst. Und von daher würde ich sagen, es war nicht dahingehend, dass ich da eine Anpassungsleistung getätigt habe, weil alle lesbisch da waren, dass ich auch lesbisch geworden bin. Sondern das war tatsächlich keine Entscheidung, glaube ich, die ich beeinflussen konnte. Und ich muss sagen, seither, ich verschließe mich ja gar nicht vor irgendeinem Geschlecht.
Ja.
Seither habe ich mich aber halt nur in Frauen verliebt. Und dementsprechend ist es, glaube ich, meine Sexualität sehr, sehr gefestigt, weil ich sagen kann, okay, es ist bisher halt nicht anders passiert.
Aber das heißt aber auch dann in der Konsequenz, du könntest jetzt aber auch nicht ausschließen, dass es mal ein Freund werden könnte.
Ich will das niemals ausschließen, aber ich weiß so aus den Erfahrungen der letzten mittlerweile fast, lass mich nicht lügen, 15 Jahre, ist es halt nie passiert. Ja, also ich bin keine Statistikprofessorin, aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal passieren kann.
Ja, okay, das muss man sagen. Ja, gefestigt ist glaube ich, das richtige Wort.
Ist gering. Also ich will keine Hoffnungen zerstören, liebe Zuhörer an dieser Stelle, aber die Statistik sieht nicht so gut aus. Sieht nicht gut aus.
Was ich aber noch mal einmal fragen will, ich würde noch einmal bei diesem Thema bleiben, du hast gerade auch Pathos als Wort verwendet, deswegen sage ich jetzt auch mal pathetisch, diese Parallelwelt, die ihr da gelebt habt quasi, also diese Frauenkabine, dieser so wichtige Ort für dich. War das auch dieser abgeschlossene Raum? Bedeutet also, als ihr dann raus in die Öffentlichkeit seid, in Anführungszeichen, hat dann jeder wieder so getan, als wenn alles ganz normal wäre und wir gehen jetzt zu unserem Freund und wir machen das halt. Also war das schon akzeptiert auch in der Außenwelt oder war das wirklich so ein Raum, wie ich mir das jetzt gerade in meinem Kopf so zusammenbaste. Also das ist diese Frauenkabine, die sieht halt aus, wie sie aussieht. Aber wenn wir rausgehen, dann machen wir halt die Sachen, die man halt eben so macht.
Ich kann nicht für alle sprechen, aber ich kann für mich sprechen. Und ich weiß, dass es einen großen, großen Unterschied gibt zwischen dem inneren Coming-out und dem äußeren Coming-out. Und mein inneres Coming-out hatte ich in diesem Safe-Space-Fußballkabine-Damenmannschaft. Und da konnte ich mich auch ganz offen zeigen und konnte zu meiner Homosexualität stehen. Aber bis ich das außerhalb dieser Kabine gemacht habe, hat es Jahre gedauert. Krass. Und das ist schon auch etwas, was, glaube ich, sehr, sehr viele so erleben, dass du für dich selber weißt, dass du homosexuell bist und das auch in bestimmten Räumen so ausleben kannst. Aber das in anderen Räumen, wo du nicht weißt, was dir da entgegnet wird, auslebst, das ist nochmal eine extreme Hürde, die, glaube ich, auch gerade zu dem Zeitpunkt noch extrem bestand. Ja. Gerade in diesem dörflichen Charakter, wo es auch wenige homosexuelle öffentliche Figuren gab. Mhm. Also zu meiner Zeit gab es nur Hella von Sinn, die öffentlich lesbisch war. Und das war eine komische alte Frau mit komischen Kostümen, wo alle dachten, okay, lesbisch sein oder queer oder homosexuell sein bedeutet schrill, bunt, laut, anders, auffällig, irgendwie komisch. Bis wir jetzt dahin kommen, dass Homosexualität auch ganz, ich setze Anführungszeichen, normal aussehen kann. Das sind keine Freaks, das sind keine besonders schrillen Persönlichkeiten, das sind ganz normale Leute in Anführungszeichen. Ganz genau. Ja. Das hat wirklich Jahre, Jahre, Jahre gedauert und das funktionierte auch nur so, dass immer mehr öffentliche Figuren wirklich ihr Coming Out auch hatten. Krass, okay. und gezeigt haben, ey, ich bin homosexuell. Und es ist kein Fehler, es ist kein Handicap. Ich kann trotzdem in dieser Stellung sein, in der Gesellschaft. Ich kann trotzdem erfolgreich sein. Ja. Ich kann trotzdem irgendwie eingebettet sein in einer tollen Familie. Ja? Und das ist mir wirklich extrem wichtig. Und ich finde es so toll, dass mittlerweile, auch vielleicht jetzt nochmal auf den Frauenfußball bezogen, auch zahlreiche Frauen in der deutschen Nationalmannschaft dazu stehen, dass sie lesbisch sind. Und ich hätte das so gebraucht damals. Ich hätte das so gebraucht, ein Vorbild zu haben, was auch ähnliche Parameter erfüllt wie ich in der Zeit. Und das war nicht Hella von Sinn. Mhm. Und dementsprechend hat, glaube ich, mein Coming Out echt noch Zeit gebraucht.
Und wenn du an diese Zeit zurückdenkst, in der du dich nicht geöffnet hast, würdest du dann sagen, okay, die haben gerade die Role Models gefehlt, also du hast kein Vorbild gehabt, das so ein bisschen auch zu deinen Eigenschaften, zu deinem Charakter gepasst hat. War es dann aber auch vor allem die Angst vor dem, was dann kommt oder die Angst vor den Reaktionen oder was war quasi diese Hemmschwelle, die dich daran gehindert hat? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich glaube schon, dass mir mein Lesbischsein als Handicap angelastet werden könnte. Krass, also
das ist
in
ja
diesem,
so brutal. Ne? Du ja, benutzt diese, einfach das Wort Handicap, weil du liebst halt eine Frau, wow, okay.
Ja, und das ist die Sorge gewesen, die ich hatte, dieses Tuscheln, dieses Verurteilen, dieses Tratschen, dieses plötzlich aber auch im Fokus stehen. Ich glaube, das war auch etwas zu der Zeit, was mein Problem war. Ich wollte nie so richtig auffallen. Ich wollte immer dazugehören. Ich wollte nichts haben, was mich irgendwie ausschließen könnte von einer Gruppe. Und zu dem Zeitpunkt war das extrem schambehaftet bei mir. Ich dachte, ich mache da irgendwas Schlimmes. Ich dachte, das wäre verboten. Ich dachte, das ist etwas, wofür ich mich schämen muss. Das musst du dir mal vorstellen, für
das
meine eigene
Wahnsinn
Liebe.
Für mich. Das ist für mich Wahnsinn.
Aber Robin, ey, wir reden darüber gerade, dass wir uns wahnsinnig entwickelt haben, wenn es darum geht, in der Frauennationalmannschaft darüber zu sprechen, dass da extrem viele Frauen offen lesbisch leben und das vollkommen okay ist. Warum schaffen wir das nicht, dass es bei den Männern so ist? Und das ist natürlich eine Frage, die ich ständig gestellt bekomme. Ständig. Und ich stelle sie mal an dich zurück, weil du bist noch mal viel mehr in einer Fußballkabine der Männer und in einem männlich gelesenen Raum des Fußballs unterwegs als ich. Und ich habe meine Meinung dazu, aber mich würde deine mal interessieren.
Die darfst du natürlich sehr gerne gleich auch sagen, auf jeden Fall. Und es ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns aber auch in der Kabine immer mal wieder beschäftigen. Also es ist jetzt kein Thema, das überhaupt gar keinen Raum bekommt in Kabinen, in Fußballkabinen. Und ich muss auch sagen, dass da, glaube ich, schon eine Entwicklung stattgefunden hat. Das war so am Anfang meiner Karriere, kann ich mich da nicht dran erinnern, dass das schon immer mal wieder Thema war. Ich kann mich an ein ganz konkretes Beispiel erinnern, da hat sich, glaube ich, das ist noch gar nicht so lange her, 1-2 Jahre vielleicht, da hat sich ein Spieler, der hat mal bei Sampdoria gespielt, hier in Italien, Youngtor heißt er, der hat sich dann auch geoutet und hat deswegen, glaube ich, auch nicht deswegen die Karriere beendet, aber hat gesagt, okay, ich möchte mich jetzt um die Familie kümmern und ich möchte mich um mich kümmern, ich höre jetzt auf mit Fußball. Und Lena, glaubst du mir, was da los war in Kommentaren, als das repliziert wurde, als das die Runde gemacht hat? Und da ist eigentlich im Prinzip schon die Antwort auf deine Frage. Weil wir hier einfach so, wir sind nicht bereit. Wir sind nicht bereit, wenn ich da diese schlimmen Kommentare unter einem Coming-out sehe von diesem Youngtor, der einfach nur gesagt hat, ey, pass auf. Also dass das überhaupt, damit fängt es ja schon mal an, dass das überhaupt noch ein Riesenthema ist und dass der da Ankündigungen machen muss und hier und da, dass er halt einen Mann liebt, das ist ja schon mal das erste Thema. Aber dass dann halt so gehässige und wirklich Kommentare kommen, die unter aller Sau sind, das macht, glaube ich, sehr gut deutlich, warum wir in unserem Geschäft noch nicht bereit sind. Es ist halt einfach ein sehr männerbasiertes Business nach wie vor mit großen Egos, mit teilweise echt auch großen Komplexen und es geht immer nur um sich selbst und man ist sich selbst nur der Nächste. Und da, Lena, du darfst gleich reingehen. Ich will das nicht relativieren, ich möchte nur eine Erklärung versuchen dafür zu finden. Dieses, ich denke nur an mich selber und ich habe ein großes Ego, etc. pp., das wird natürlich schon auch antrainiert, weil seitdem du irgendwie mit U14 oder 15 anfängst in irgendwelchen Nachwuchsleistungszentren, wird dir quasi eingetrichtert, du musst das eine Kind sein. Du musst das eine Kind sein, weil 99,9% werden es nicht schaffen. So, und dadurch kreierst du natürlich, und ich habe das nicht, weil ich nie Teil eines NRZ war und ich bin da so stolz drauf und ich bin so froh darüber, dass ich das nicht habe, aber du kreierst natürlich automatisch einen Fußballspieler, der von Anfang an darauf getriggert ist, ich muss es sein. Ich bin der eine. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, was wir im Fußball haben hinsichtlich großen Egos einfach. Aber was meiner Meinung nach halt auch ein Stück weit die Erklärung dafür ist, die du jetzt vielleicht gerade haben willst. Ich bin aber gespannt, was du dazu zu sagen hast tatsächlich.
Überhaupt nicht. Also mich hat das wirklich interessiert und mich interessiert das.
Nee, weiß ich. Das war auch gar nicht so gemeint.
Weil ich kann darauf keine finale Antwort geben, aber ich bekomme immer diese Frage gestellt. Ja, Lena, warum outen sich denn so viele Fußballerinnen und warum denn keine Fußballer, ja? Also gerade auch bei Leuten, die absolut nichts mit dem Fußball zu tun haben, ist das so von einer Außenperspektive her so, hä? Why? Aber ich würde fast sogar sagen, und da würde ich vielleicht diese Social-Media-Kommentarspalten, die müssen wir auch mal ein bisschen anfangen zu relativieren, ja? Weil das ist eine laute, ja, schlimme Minderheit, würde ich sagen. Weil ja, man muss sich mal ein bisschen hinterfragen, wer kennt jemanden, der öffentlich Dinge kommentiert? Das machen schon mal ganz, ganz wenige. Sowohl positiv als auch negativ. Also wer kennt denn Leute, die aktiv Dinge kommentieren? Öffentlich. Das sind schon ganz, ganz wenige Leute. Und meistens sind es nur solche Leute, die Hass parat haben. Das heißt, ich finde schon, es wird ein bisschen das Bild verzerrt, wie die öffentliche Meinung ist, wenn wir immer nur darauf gucken, wie die Kommentarspalte unter einem Post aussieht. Das ist eine radikale Minderheit, die sehr, sehr laut ist. Ich glaube aber, wenn ich ins Stadion gehe und ich stehe auch teilweise in der Kurve und bin nicht nur in meinem Arbeitsumfeld unten am Spielfeldrand, sondern auch als Fan einfach.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn sich ein Spieler, sage ich mal jetzt, in der Bundesliga outet, dass es dann zu einem kollektiven Hass von den Rängen im Stadion führen würde oder kommen könnte. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube nicht, dass die Fußballfans in ihrer Gesamtheit das Problem sind, warum sich keiner outet. Ich glaube schon, dass die Hürde vielleicht ein bisschen unmittelbarer ist. Und du weißt selber, wie eine Kabine aussieht. Ich habe 2 Jahre lang bei einem Fußballverein gearbeitet. Ich weiß auch, wie teilweise unterschiedliche Überzeugungen, Religionen, Glaube in einer Fußballkabine stattfindet. Und dass das schon auch ein Thema sein könnte, wie reagiert die Kabine darauf? Wenn du da, keine Ahnung, jemanden hast, der super christlich ist, der Muslim ist, der was auch immer ist. Das ist ja das, was wir toll finden an der Fußballkabine, dass da unterschiedliche Strömungen sind. Aber versetz dich mal in die Lage eines homosexuellen Spielers, der neben sich einen total gläubigen Christen hat, wo er nicht weiß, wie er damit umgeht. Ja? Ich habe, glaube ich, das Gefühl, dass die Gefahr oder die Hemmschwelle manchmal ein bisschen unmittelbarer ist, als sie scheint. Und dass es schon so ist, dass vielleicht da das Problem ist, ne, dass man da noch so eine Hemmschwelle hat. Gerade beim Schwulsein, was nochmal gesellschaftlich anders gelabelt ist als das Lesbischsein. Das ist so, ja.
Bin ich bei dir. Das ist so. Ich versuchte auch gerade jetzt, während wir darüber sprechen, nachzudenken. Es ist einfach nach wie vor echt ein unglaublich komplexes Thema. Ich glaube, den Punkt, den du da ansprichst, mit was denkt die Kabine oder wie könnte eventuell mein Ansehen dann auch leiden in der Kabine oder im Verein sogar, ne? Das wird sicherlich eine Rolle spielen, aber wirklich, das erzähle ich dir jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie alles relativieren möchte oder weil es jetzt irgendwie, ne? Ich erzähle das wirklich, weil ich glaube, ich bin der tiefsten Überzeugung, wenn jemand den Mut aufbringt und diesen ersten Schritt geht und sagen würde, hey, pass mal auf, Jungs, also auch so ganz nüchtern einfach. Das muss gar keine Riesenshow sein, sondern einfach nur so sagen, Jungs, pass mal auf, ich habe euch was zu erzählen. Ich bin schwul. Ich liebe halt Männer und das verändert aber gar nichts an unserer Beziehung oder das verändert einfach gar nichts, sondern es ist einfach nur ein Fakt, den ich euch geben wollte. Also wenn der das selber auch nicht aufbauscht, sondern einfach diesen Mut und diese Überzeugung mitbringt, ich sag denen das jetzt einfach, weil es halt ein Teil von mir ist. Weißt du, was ich glaube? Es wird rein gar nichts passieren.
Ich würde es mir wünschen.
Es wird rein gar, also zumindest die Kabinen, bin ich ganz ehrlich, ich kann das auch nicht auf alle Kabinen beziehen in allen Ligen, sondern nur Deutschland, Italien, wo ich gespielt habe und Holland. Glaubst du mir, das glaube ich wirklich, es wird nichts passieren, es wird sich nichts verändern. Und deswegen, ich würde mir das, glaube ich, genau so doll wünschen wie du, dass es einfach mal irgendjemand macht, damit eben dieses Role Model, was du auch vermisst hast und was genau diese Spieler, die gerade spielen und aktiv sind, ja auch vermissen, weil es das auch noch nicht gibt, dass das einfach jemand macht und dass das einfach damit dann das Thema gegessen ist und wir einfach eine Normalität haben. Und genau darum geht es in diesem Podcast, dass wir eine Normalität hinsichtlich mentaler Gesundheit bekommen. Aber das brauchen wir auch hinsichtlich der Sexualität.
Ja, und ich finde, seine eigene Sexualität offen auszuleben, ist auch ein riesiger Aspekt von mentaler Gesundheit. Also eben, wenn du dich dein Leben lang verstecken musst und Sorge hast, dass irgendwer es auch herausfindet, dein großes, großes Geheimnis, das ist eine unfassbare Last und ein unglaublicher Druck, den du dein ganzes Leben lang haben wirst. Ja? Und das ist eben, ich glaube, das ist das allergrößte Gut, was du haben kannst, authentisch zu leben und nicht irgendwas vorgibst, was du in irgendeiner Form vielleicht denkst, dass du das sein müsstest, weil die gesellschaftliche Konvention so nun mal ist. Und ja, ich bin, also vielleicht ist es genau das, was du sagst, vielleicht muss auch dieses Coming Out eines ersten professionellen Fußballers hier in Deutschland auch nicht laut sein. Ja. Weißt du, nicht öffentlich. Vielleicht im ersten Schritt erstmal leise. Vielleicht erstmal leise in der Kabine. Ja? Und dann eben, dass man selber merkt, okay, da passiert nichts. Ich habe keine Konsequenzen.
Genau.
Ne, das ist vielleicht nicht dieser, weil ja immer über dieses große Gruppen-Coming-out gesprochen wird, was ja immer wieder auch als Schlagzeile durch die Medien geistert. Wann kommt es denn endlich? Es wird ja auch so druckbeladen und mit solchen Erwartungen versehen.
Hey. Je länger es dauert, bis sich ein Spieler öffnet, desto größer wird der Druck auf diese Spieler. Das ist ja ganz klar, das ist ja die Folge. Und du sagst es genau richtig, das Ausleben seiner Sexualität ist Teil der mentalen Gesundheit. Und wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, ich lebe mit diesem riesengroßen Geheimnis, dann steht ja zu 1000% fest, dass dieser Mensch oder dieser Spieler gar nicht an sein Leistungsoptimum rankommen kann. Wenn er immer jeden Tag aufpassen muss, wir sind ja auch noch Personen der Öffentlichkeit. Das heißt also, wir dürfen uns ja sowohl im Fußballkosmos, also in der Kabine und auf dem Spielfeld nichts erlauben, als auch privat nicht. Weil jeder mittlerweile sein Handy zücken kann und quasi das Geheimnis auffliegen lassen kann. Und deswegen muss das eine riesengroße Belastung sein. Und deswegen kann man in der Konsequenz halt auch nur hoffen, dass, dass da endlich eine Normalität reinkommt.
Ja, total. Und die Energie, die du für das Verstecken aufbringst, ist dann die Energie, die du auf den Platz lassen könntest. Ja? Oder das ist die Energie, zum Recovern brauchst. Oder das ist die Energie, die du an anderer Stelle benötigen würdest. Und die fehlt dir, weil du ständig damit beschäftigt bist, oh, was kann passieren? Wer könnte es herausfinden? Horror.
Und ja, schlimmer geht's wirklich nicht. Ja.
Und ich hoffe so sehr, dass vielleicht ein paar Leute deine Worte gerade sich ganz, ganz fett aufschreiben und sagen, okay.
Ja, das wäre schön.
Ja, hier ist ein deutscher Nationalspieler, Robin Gosens, der sagt, ey, nichts, das wäre gar nichts, Mann. Wenn du diesen Mut aufbringen würdest, wir Jungs in der Kabine, wir wären dein verdammter Rücken, Mann. Und das ist etwas, glaube ich, was viel, viel häufiger auch von den anderen aktiven Spielern mal gesagt werden sollte, ja. Dass das wirklich, ja, dass da ein sage ich mal, eine Unterstützung gewährleistet wäre, ja.
Ja, ich glaube, das wird schon auch helfen, natürlich, definitiv. Ich glaube, viele Spieler sind sich vielleicht gar nicht bewusst, ne, und das gilt gar nicht nur für Sexualität, das geht auch für ganz, ganz viele andere Themen, die sind sich, glaube ich, gar nicht dessen bewusst, wie wichtig manchmal ein Wort ist, wie wichtig manchmal auch nur ein ganz einfacher Satz sein kann, ne. Das ist ja auch so, also bei dem Thema Sexualität bin ich komplett bei dir, da müssen wir vielleicht auch noch mehr so proaktiv anstoßen und sagen, ey Junge, es passiert hier nichts, ist alles fein, alles bleibt gleich, aber das fängt schon so bei ganz kleinen, banalen Dingen an, wo man sich denken würde, ja okay, warum soll ich dem das jetzt sagen? Ja Junge, es verändert die Welt. So, geh vorm Spiel zu ihm hin und sag ihm, deinem Konkurrenten oder wem auch immer, ich wünsche dir ein geiles Spiel. Ich bin bei dir, das Spiel befreit auf, wir stehen hinter dir.
Ja.
So wie oft man sich dann wahrscheinlich für sich selbst denkt, ja okay, was soll das jetzt bei ihm verändern? Ja, verändert die Welt.
Verändert so, die
und
Welt.
Da, glaube ich, haben wir generell noch eine große Lernkurve, eine starke Lernkurve, weil das ist, glaube ich, und das ist noch nicht mal, wenn ich gerade darüber nachdenke, nur ein Thema, was uns in der Fußballwelt betrifft, sondern es ist, glaube ich, so ein gesamtgesellschaftliches Thema. Einfach mal Mut machen, einfach mal positiv sein, einfach mal proaktiv auf einen zugehen und sagen, du machst das schon.
Vielleicht ein bisschen großer Themenshift, obwohl es das gleiche Thema ist, aber ich musste gerade an Joshua Kimmich denken, der ja offensichtlich ein sehr, sehr reges Interesse daran hat, Spielern und Mitspielern von ihm, wenn sie verletzt sind, zu schreiben und immer mal wieder einzuchecken und immer mal wieder zu sagen, hey, wie sieht's aus? Und das macht er bei seinen Kollegen in der Nationalmannschaft, das macht er bei seinen Kollegen bei Bayern. Und als ich das so gehört habe, man hörte das dann von Tom Bischoff, man hört es irgendwie von Benny Henrichs, ja, der Kimmich, der schreibt dann halt und will sich informieren und will gucken und sagt, ich freue mich auf dich, wenn Bischoff zu den Bayern geht. Wie geil ist das? Und ich habe oftmals so mit der Führungspersönlichkeit Kimmich, so am Anfang, er wirkte immer so wahnsinnig verbissen. Ah, ich dachte so, wo ist denn seine Leichtigkeit? Warum hat er denn keinen Spaß beim Spiel und so? Und ich hatte damit meine Probleme. Und je mehr ich jetzt über ihn erfahre, desto mehr checke ich, was das eigentlich für eine Führungspersönlichkeit ist. Wow. Was das für ein Spieler ist und mit was für einem Recht er Kapitän dieser deutschen Nationalmannschaft ist. Wie Wahnsinn. Ich habe richtig Gänsehaut, als ich das gehört habe, weil das genau das Thema ist, was du gerade gesagt hast. Wie wenige Worte etwas verändern können. Guck mal, Benny Henrichs, Tom Bischoff, die haben das alle nicht vergessen.
Nee, das meine ich damit. Genau das meine ich. Und wenn du das mal so wieder runterbrichst, es ist in Anführungszeichen nur eine Nachricht. Aber eine Nachricht, die so unglaublich viel beim anderen auslösen kann. Er schreibt mir ja auch regelmäßig. Also wir haben auch ein super Verhältnis und wir sind sehr gut befreundet. Aber wenn er sieht, dass ich verletzt bin oder ein Spiel nicht auf dem Platz stand, dann ist aber Montagabend die erste Nachricht, Junge, was geht, was passiert, warum bist du nicht auf dem Platz gewesen?
Irre.
Und das ist halt wirklich, das ist wunderbar. Unglaublicher Junge, unglaublicher Fußballspieler, unglaublicher Mensch auch. Wahnsinnige Führungspersönlichkeit, bin ich komplett bei dir. Also Und das ist auch so. Da muss man sich einfach eine Scheibe von abschneiden und das einfach mal machen. Es geht einfach immer nur ums Machen.
Ja, und einfach auch mal ein bisschen einchecken und das kostet nichts. Das sind diese kleinen selbstlosen Aktionen am Tag und das kann man ja auch auf den Alltag projizieren, ja? Dass man einfach mal wieder eincheckt bei der Oma, einfach mal kurz eine Nachricht hinterlässt oder vielleicht doch anruft, selbst wenn man jetzt nicht so mega Bock hat oder dann doch den Bruder oder die Schwester oder den langjährigen Freund nochmal kontaktiert und nochmal nachfragt, weil man es ja eigentlich viel zu selten macht und dann sind wir wieder bei diesem Thema Life is short, Mann. Meldet euch bei euren Leuten.
Ja, das ist wirklich so. Das klingt so banal, ne, wenn wir darüber sprechen, aber es ist eigentlich echt so, so tief und so wahr. Wir haben jetzt ja wirklich, glaubst du mir wirklich jetzt, ohne Scheiß, ich habe wirklich hier von diesem Skript hier nichts abgearbeitet, aber wunderbar, genauso muss ein Gespräch sein. Aber wir haben jetzt lange über Sexualität gesprochen. Wir müssen noch mal einmal den Schwung zu dir schaffen und deinen Weg in den Fußball noch mal ein bisschen kurz aufarbeiten. Du hast es ja dann zwar nicht als Profifußballerin, aber trotzdem irgendwie in den Profifußball geschafft und hast dich in die Medienwelt reingekämpft und bist da deinen Weg gegangen zu einer sehr anerkannten Moderatorin mittlerweile. Wie nimmst du diesen Weg wahr? Was war das für ein Weg und wie ist dieser Weg dann letztlich zustande gekommen auch?
Ich glaube, es war kein Weg, der auf einem Traum basiert hat. Also ich wollte nie das machen, was ich gerade mache. Nie. Ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung davon, was etwa ich einen Beruf oder eine berufliche Erfüllung von mir sein könnte. Allen voran, glaube ich, stand am Anfang das Geldverdienen im Vordergrund bei mir. Also Geld zu haben bedeutet für mich auch frei zu sein. Und das war, glaube ich, der Antrieb, den ich am Anfang hatte. Und ich habe ja wirklich mein erstes Geld an der Supermarktkasse verdient, 5,50 Euro damals die Stunde, kaum vorstellbar. Danach habe ich Briefe sortiert bei der Deutschen Post und habe halt so gearbeitet und nebenbei studiert. Und wirklich durch einen absoluten Zufall bin ich damals zur Sportschau gekommen, weil irgendwann, ihr müsst euch das vorstellen, und das ist manchmal so irre, wie das Leben ist, und du wirst 100% genau diese sogenannten Textmarkerstellen in deinem ganz speziellen Weg ja auch haben, weil du hast ja auch ein sehr, sehr besonderes besonderen Weg eingeschlagen in deinem Leben, was auch deine Karriere angeht. Aber es gibt manchmal diese Momente, wo du denkst, wenn das anders gewesen wäre, dann wäre alles darauf folgend anders gelaufen. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe in Siegen studiert, weil ich ein wahnsinnig schlechtes Abitur hatte. Nur wirklich knapp geschafft mit 2 Nachprüfungen. Und ich brauchte irgendwas, was halt NC-frei ist, was ich studieren kann. Und dann blieb halt Sozialwissenschaften in Siegen. Und dann habe ich nebenbei bei der Deutschen Post gearbeitet, habe nebenbei was Fußball gespielt. Aber es war überhaupt nicht vorstellbar, dass ich irgendwas mit Medien oder Moderation oder irgendwas mache. Und irgendwann saß ich in einem Kurs. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war irgendwas mit Pädagogik oder so. Und ich saß in diesem Kurs und hatte so Second Screen-mäßig mein kleines Handy neben mir aufgebaut und habe damals, glaube ich, es war die Europameisterschaft 2016, auf meinem Handy geguckt und während der Vorlesung. Und neben mir saß mein Kommilitone Marvin, den ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht kannte. Und er saß neben mir und ich habe schon die ganze Zeit gemerkt, der schielt so rüber. Der hat die ganze Zeit eigentlich mitgeguckt. So. Und wir kamen dann irgendwann darüber ins Gespräch. Und dann stellte sich heraus, dass er auch riesiger BVB-Fan ist und ich spiele Fußball. Und dann war Fußball unser Connect. Und dann haben wir uns so ein bisschen in den ersten Wochen dann kennengelernt. Und er sagte dann irgendwann, er arbeitet bei der Sportschau. Ich so, what? Okay. Ich so, krass, geil, wow. Ne? Ja, ich arbeite bei der Deutschen Post. Und dann meint er so, ey Lena, aber du spielst doch Fußball, oder? Wir suchen gerade noch so andere Werkstudenten bei der Sportschau und ich kann dich ja einfach mal vorschlagen. Also, wenn du willst, mache ich das. Und ich so, was? Das würdest du machen? Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mach mal. Und dann meint er so, ja, ich hab dich jetzt einfach mal in den Ring geworfen. Du brauchst halt eine Bewerbung, du musst einen Einstellungstest machen, aber go. Und ich so, okay, dann habe ich die Bewerbung vorbereitet und da hingegangen. Und dann habe ich irgendwie diesen Einstellungstest geschafft. Weiß nicht wie, aber ich habe sehr viel Fernsehen geguckt, wie ihr wisst, und sehr viel gelesen. Und dementsprechend habe ich es irgendwie geschafft. Aber das war mit so viel Zufall versehen. Hätte Marvin sich nicht neben mich hingesetzt, hätte ich an diesem Tag nicht die Europameisterschaft 2016 auf meinem Handy geguckt, wären wir vielleicht gar nicht in den Kontakt gekommen. Er hätte mir nicht gesagt, dass er bei der Sportschau gearbeitet hätte und ich wäre niemals zur Sportschau gekommen. Und ich sag euch, wenn ich niemals zur Sportschau gekommen wäre, dann wäre mein Weg komplett ein anderer gewesen. Ich hätte was ganz anderes gemacht, das ist so.
Krass ist das, gell?
Und so waren die ganze Zeit diese Stationen auch im weiteren Verlauf in meinem Leben aus beruflicher Perspektive waren immer genau so. Es hat sich irgendwie alles so ergeben und wenn Leute mich fragen, ja, Lena, mal einen Tipp, wie kann man es denn schaffen? Ich kann keinen Tipp geben, weil ich habe das Gefühl, alles war mit wahnsinnig gutem Timing versehen und mit einer Prise Glück.
Wahnsinn. Also das ist wirklich unglaublich. Also ich würde sagen, so viele Zufälle, beziehungsweise bei mir gab es auch diesen einen Textmarker. Damals, als ich dann noch so halb besoffen auf der Platte stand und mich dann so ein Scout von Arnhem gesehen hat, der mir quasi auch alle Türen geöffnet hat. Also von daher kann man auch sagen, ohne diesen Scout wäre ich wahrscheinlich dann, weil ich hatte ja damals dann schon Dortmund-Probetraining in Sand gesetzt und Duisburg-Probetraining in Sand gesetzt. Also es war wirklich so der letzte Hafen, die letzte Tür, die sich nochmal geöffnet hat. Von daher, ja. Das sind dann schon manchmal, und da hast du ja auch keinen Einfluss drauf, ne? Also deswegen dieses Tipp geben ist an der Stelle wirklich überflüssig. Du bist dann aber trotzdem zur Sportschau gekommen und wir wissen, dass sich daraus eine wunderschöne Karriere als Moderatorin ergeben hat, aber die Sportschau, und das habe ich auch, ich weiß gar nicht mehr, ob es in deinem Buch war oder in einem Interview entnommen, dass aber auch da bei der Sportschau nicht schon alles Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern es da auch immer mal wieder Probleme gab, zu laut, zu bunt, zu viel einfach. Welche Probleme bzw. welche Schwierigkeiten gab es auch auf diesem Weg dahin, wo du jetzt bist?
Ich glaube schon, dass ich auf dem Weg, und ich würde sagen, ich habe diese Probleme immer noch, dass ich diesen wahnsinnigen Anspruch habe, mich zugehörig zu fühlen. Also das ist etwas, was sich durch mein Leben zieht, egal in was für eine Ausprägung, aber eben auch in diesem beruflichen Dasein. Und als ich damals zur Sportschau gekommen bin, habe ich mich halt überhaupt nicht zugehörig gefühlt. Also es war schon eine Redaktion, die sehr, sehr weiß, sehr, sehr männlich geprägt war. Also so, wie man sich das wirklich stereotypisch vorstellt, so war es dann auch. Und ich bin da natürlich aufgefallen. Ich hatte Tattoos an meinen Armen, ich hatte zerrissene Hosen an, ich war zu dem Zeitpunkt auch offen lesbisch lebend. Ich war anders. Und ich beschreibe das immer so auch, dass da ganz, ganz viele Gerolsteiner Kinder waren. Und ich war ein Kind, was halt so, wenn es hochkam, so Sodamax oder Saskia-Wasser hatte. Bedeutet also, ich komme auch aus einem Haushalt mit wenig Geld. Keiner von meiner Familie hat Abitur gemacht, keiner hat studiert, keiner ist Akademiker. Und plötzlich bin ich in so einer Redaktion, wo es so wahnsinnig elitär ist, wahnsinnig akademisiert ist. Und ich habe mich einfach nicht zugehörig gefühlt. Und das ist etwas, womit ich ein extremes Problem hatte und was mich, glaube ich, schon aufgefressen hat. Und ich habe das versucht zu kaschieren. Mit einer extremen Extrovertiertheit, mit einem extremen Selbstbewusstsein, um mir einen Schutzpanzer anzulegen, um auch zu suggerieren, ihr könnt mir gar nichts, weil ich habe mich die ganze Zeit bedroht gefühlt. Weil die alle so anders waren und scheinbar besser, eloquenter, schlauer, besseres familiäres Umfeld. Und ich dachte eigentlich,
aber warum auch da einfach nur aufgrund des Geschlechtes oder warum?
Nee, aufgrund dessen, wo sie herkamen, wie sie sozialisiert worden sind. Okay. Das war auch eine Klassenfrage. Also das hatte nicht nur etwas mit dem Geschlecht zu tun, sondern das war sehr, sehr vielschichtig. Mhm. Und deshalb, glaube ich, tun wir uns auch keinen Gefallen dabei, Diversität, die ich auch an jeder Stelle immer wieder einfordere, nur in Geschlecht zu denken. Mhm. Diversität hat etwas mit Klasse zu tun. Diversität hat etwas mit Herkunft zu tun. Diversität hat etwas mit Hautfarbe zu tun. Diversität hat etwas mit biologischer Prägung zu tun. Diversität ist so vielschichtig. Und es ist eine vertane Chance, es immer nur auf das Geschlecht zu projizieren. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, dass die Redaktion, dass diese ganze Fußballbranche, diese SportjournalistInnenbranche nicht divers ist. Das ist das, was ich meine. Uns fehlen die vielfältigen Geschichten, Leute, die aus einem anderen Umfeld kommen. Mhm. Das fehlt uns. Und ich glaube, wenn wir wollen, dass der Fußball immer noch der Sport für alle ist, weil das war er in der Basis, immer.
Das stimmt.
Dann absolut. Müssen wir dafür sorgen, dass wir auch andere Geschichten erzählen. Und das ist mir, glaube ich, ein ganz, ganz großes Anliegen. Und das ist auch etwas, womit ich nach wie vor struggle. In dem Sinne, was ich beruflich mache und in was für einem Umfeld ich mich da bewege.
Jetzt muss ich da doch mal eben, du machst was mit Medien, deswegen gehe ich da auch noch mal eben sehr provokant rein. Ich bin komplett bei dir. Wir brauchen mehr Geschichten, wir brauchen mehr Diversität, wir brauchen auch wieder mehr Spieler, SpielerInnen, die ihren Mund aufmachen und diese Geschichten erzählen, weil das sind auch in diesem Sport wieder die Vorreiter, die Vorbilder. Und ich glaube, es gibt sie nach wie vor. Ich glaube nur, dass sie auch immer weniger werden, weil, und da nehme ich die Medien sehr, sehr stark mit in die Verlosung rein, weil ich glaube, auch da durch Social Media, durch Kacheln, und ich nehme nur das raus, was jetzt gerade Klicks generiert, wird halt eben, werden Aussagen von Spielern, von SpielerInnen so zerpflückt, dass nachher vielleicht was Polemisches überbleibt, aber der komplette Inhalt des Interviews oder der Aussage rausgeschnitten wird. Die Konsequenz davon ist, okay, ich entscheide mich als Spieler jetzt dafür, ich gebe den Interview, aber ich biete keine Angriffsfläche. Das heißt, wir sprechen miteinander, aber ich sage im Prinzip gar nichts aus. Und dadurch verlierst du natürlich auch enorm viele Geschichten.
Ja.
Weil Interviews, weil Aussagen, weil Gespräche missbraucht werden, um Klicks zu generieren. Und da würde mich gerne auch mal deine Meinung interessieren. Du sitzt da ja im Prinzip mit im Boot. Ich sage dir das aus Spielersicht, wie ich das empfinde, und da bin ich sicherlich nicht der Einzige. Und man merkt das ja auch an den Interviews, die mittlerweile getätigt werden. Wie viele Interviews führst du mittlerweile nach oder vorm Spiel oder durch die Woche, wo du wirklich nachher rausgehst, ey, boah, jetzt habe ich aber einen Mehrwert geliefert für die Gesellschaft. Das wird nun mal weniger, aufgrund auch dieser Tatsache. Nicht nur, aber auch, oder?
Es gibt wenige Zeiten, in die ich gerne zurückreisen wollen würde. Aber es gibt tatsächlich eine absolute Sehnsucht nach den 90er-Jahre-Interviews mit Spielern und Spielerinnen. Ob das dann irgendwie im Fernsehen war oder im geschriebenen Blatt. Genau das ist natürlich verloren gegangen. Da hast du absolut recht. Denn man kann eigentlich eine Rechnung aufmachen. Je mehr Meinung du hast, desto größer wird deine Angriffsfläche und desto geringer wird deine Projektionsfläche. Wenn du eine relativ schmale Meinung hast, dann können sich da relativ viele hinter vereinen. Das tut niemandem weh. Du hast eine ganz große Projektionsfläche. Du wirst vielleicht 75 Millionen Menschen in Deutschland nicht verärgern. Wenn du aber eine klarere Meinung hast, sieht das Bild natürlich anders aus. Und ich bin immer, und das bin ich auch mit meiner eigenen Person so, ich will Meinung und ich will Glaubwürdigkeit und ich will Offenheit und ich will Ehrlichkeit und ich finde, das macht Interviews aus, das ist mein Anspruch daran, wenn ich eins selber führe, das ist aber auch mein Anspruch, wenn ich eins gebe. Ja. Und ich finde es so schade, dass wir das wegen Klicks und wegen Aufmerksamkeit und wegen sogenannten KPIs, die erfüllt werden müssen bei etwaigen Plattformen, ja, also wie oft wird ein Beitrag geklickt. Teilweise sind ja die JournalistInnen, die dann die Interviews führen oder die diese Kacheln machen, ja selber Opfer des Systems, weil sie Klicks generieren müssen, sonst verlieren sie ihren fucking Job. So,
absolut,
ne?
Natürlich.
Und das ist natürlich ein, das ist nicht nur individuelles Fehlverhalten, das ist ein strukturelles Problem, was wir absolut angehen müssen, glaube ich, weil genau das, was du sagst, es geht so viel verloren und eine Essenz, gerade in der Fußballberichterstattung, die ich immer als so wertig empfunden habe und die den Fußball als, sag ich mal, Begegnungsstätte und Raum für unterschiedliche Ausprägungen auch ausgemacht haben, dass da frei gesprochen werden konnte. Und ja, das ist halt komplett verloren gegangen, ja.
Ja, und das finde ich halt unglaublich schade, wenn wir gerade dann auch eben von Vielfalt, von Diversität sprechen, dann geht uns halt eben auch sowas verloren. Und Geschichten sind so wichtig für den Sport, für unseren Sport und einfach für die Tatsache, dass sich eben jeder, du hast es gerade auch schon mal gesagt, jeder zugehörig fühlt. Denn das ist der Fußball, das ist der große Unterschied zu vielleicht anderen Sportarten, dass wirklich jeder sich zugehörig fühlen kann, egal wie man eben aussieht oder was man für eine Vergangenheit hat. Das ist ja, glaube ich, das unglaublich Tolle und das dürfen wir halt nicht verlieren. Und deswegen gehören diese Geschichten dazu. Ein Thema müssen wir noch aufmachen, bevor hier der Podcast aus dem Ruder läuft. Ich würde aber gerne noch einmal über die Geschlechterfrage sprechen im Sport, weil du sagst gerade, Diversität ist nicht nur Geschlecht, da bin ich komplett bei dir, aber trotzdem wird es ja quasi oder auch gerade im Fußballbusiness schon sehr darüber definiert. Als du aufgestiegen bist und quasi deinen Weg gegangen bist, hast du schon das Gefühl gehabt, dass dein Geschlecht dir manchmal im Weg stand, beziehungsweise andersrum gefragt, das Geschlecht vielleicht auch manchmal eben, um Quoten zu erfüllen, dafür gesorgt hast, dass du gewisse Jobs bekommen hast?
Beides. Und beides hat eine gemeinsame Schnittmenge, nämlich, dass mein Geschlecht eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und das ist der Unterschied gegenüber männlichen Kollegen. Das könnte ich auf alle Felder übertragen, hinsichtlich, welche Art der Kritik bekommt man? Mhm. Wie werden Fehler bewertet? Was für Möglichkeiten bekommst du? Worauf musst du achten, wenn du was anziehst? Wie wird eine Sendung besprochen, die du als Frau moderiert hast? Wie wird eine Sendung besprochen, die du als Mann moderiert hast? Und dann lass uns das auch so benennen, wie das ist. Wenn der ausschlaggebende Punkt immer an jeder Stelle dein Geschlecht ist, dann ist das Sexismus. Und das ist natürlich etwas, wo wir uns immer noch in diesem, würde ich sagen, strukturellen System bewegen, was an unterschiedlichster Stelle immer noch diese sexistischen Tendenzen hat. Wir werden besser, das möchte ich auch sagen, wir werden viel besser. Teilweise wird jetzt auch mehr Individualität von Frauen zugelassen. Das ist mir auch extrem wichtig, dass wir uns lösen von diesen Stereotypen, aber übrigens auch bei Männern. Ja? Da geht es für mich um das Geschlecht generell, dass wir uns da einfach ein bisschen öffnen, wie wir welche Vorstellungen haben, wie Männer zu sein haben und wie Frauen zu sein haben. Und trotzdem ist es etwas, was natürlich tagtäglicher Begleiter ist von jeder Frau, egal in welcher Branche. Und ich glaube trotzdem, dass ein Zündstoff für Sexismus ist, wenn sehr viele Männer in einer Branche sind. Dann findet einfach mehr Sexismus statt. Ich glaube, das können wir nicht leugnen. Und dementsprechend dadurch, dass der Fußball immer noch sehr, sehr männerdominiert ist, ist es trotzdem ein Ort, wo noch sehr, sehr viel Sexismus vorherrscht. Und das ist natürlich etwas, was abschreckend ist für viele Frauen, was sie immer noch, sage ich mal, sich sehr im Korsett bewegend, also dass sie sich immer noch sehr, sehr eng verhalten müssen, damit sie niemandem auf die Füße treten, damit sie nicht auffallen, nicht negativ. Und da ist natürlich der Raum für Männer, sich zu bewegen, wesentlich größer noch. Und das ist natürlich etwas, was ich mir anders wünschen würde. Weil ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten. Wenn du die Möglichkeit dazu hast, authentisch zu sein und die Energie darauf verwenden kannst, ey, okay, in deine Arbeit, in deine Vorbereitung, in das jeweilige Interview und die Energie nicht darauf verwenden musst, oh, mache ich gerade einen Fehler, ja, wird klar, danach wieder darüber geredet, ja, was hatte ich an, wie sehe ich aus, war das vielleicht so, dann haben wir am Ende, ja, dann haben wir am Ende, glaube ich, mehr Stärken auch, die wir ausspielen können, weil wir eben als Frauen nicht damit beschäftigt sind, uns die ganze Zeit Gedanken zu machen, wie was wirken könnte, ne? Und ich glaube, das führt dann am Ende also davon profitieren doch am Ende alle. Das sage ich mir. Am Ende profitieren davon alle, wenn sich Frauen befreiter fühlen und mehr Raum bekommen.
Absolut. Vielleicht dann auch, um den Kreis zu schließen, auch wieder zu mehr Geschichten führen, weil vielleicht auch einfach man als Frau einen anderen Zugang auch zu einem Spieler hat oder zu einer Person hat, weil man total vielleicht ein anderes empathisches Vermögen hat. Aber dafür muss man sich natürlich entfalten dürfen. Die Frage, die sich daran anschließt, bevor wir dann gleich auch zum Schluss kommen: Wie kommt da aber Bewegung rein? Also wie konkret kann man das anpacken, damit das so wird, wie du das gerade beschrieben hast?
Ich würde das mit zwei Sachen beantworten. Erstmal durch viele Männer, die Bock haben auf Veränderungen. Mhm. Es ist immer noch so, dass Männer auf vielen Entscheidungsträgerpositionen sitzen. Auch ich hatte sehr, sehr viele tolle Männer, die mir diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, ermöglicht haben. Ohne sie wäre dieser Weg für mich nicht möglich gewesen. Ja. Und das ist mir auch immer wichtig zu sagen, ich bin ganz, ganz dankbar dafür, dass ganz, ganz viele tolle Männer meinen Weg begleitet haben. Weil das immer manchmal so wirkt, als wäre ich so eine kratzbürstige Feministin, die alle Männer hasst. Ganz im Gegenteil, Mann. Ich möchte einfach nur, dass die tollen Männer, die da sind, noch viel, viel lauter werden, sozusagen Chancengleichheit vorantreiben. Und weil sie eben diese Werkzeuge und diese Privilegien haben, das zu tun. Also Veränderung, glaube ich, wird nur über die Männer möglich sein. Aber auch an die Frauen ein Appell: Exponiert euch, geht raus, setzt euch in die Talkshows, traut euch, seid laut, seid individuell, seid anders, seid mutig. Und das würde ich mir halt auch viel mehr wünschen, dass da auch vielleicht nochmal ein bisschen am Lautstärkeregler ein bisschen nach rechts gedreht wird. Also ganz aus der Verlosung möchte ich die Frauen und deren Mut auch nicht nehmen wollen. Dementsprechend glaube ich, sind das schon zwei Aspekte, die glaube ich, Veränderungen maßgeblich vorantreiben könnten.
Voll. Sehe ich genauso, gehe ich komplett mit. Ich würde es eigentlich fast schon so stehen lassen als Schlusswort, aber ich möchte die Frage noch stellen, weil sie, glaube ich, das Ganze hier sehr gut abrundet. Wenn du jetzt nochmal zurückdenken würdest und du bist dieses kleine junge Mädchen, das sich Role Models etc. pp. Gewünscht hätte, wenn heute ein junges Mädchen quasi auch diesen Zufluchtsort braucht, beziehungsweise das Gefühl hat, anders zu sein als eben ein normales Mädchen und Angst davor hat, nicht reinzupassen, was würdest du diesem Mädchen raten mit den Erfahrungen, die du gesammelt hast und mit dem Weg, den du gegangen bist?
Also ich glaube, das Allerwichtigste jetzt erstmal in diesem beruflichen Kontext ist, dass manche Chancen nicht für dich sind. Manche Chancen musst du nicht ergreifen, nur weil sie eine große Chance sind. Sondern wenn sie nicht zu dir passen und dein Bauchgefühl sich meldet und du ein Störgefühl dabei hast, dann fühl dich nicht dazu genötigt, diese Chance wahrzunehmen, weil sie doch vermeintlich auf dem Papier eine große Chance ist. Sondern es ist vielleicht die Chance für jemanden anderes. Und das ist vollkommen okay. Denn deine Chance wird auf jeden Fall kommen, die viel besser zu dir passt. Das wäre, glaube ich, in diesem beruflichen Kontext meine Empfehlung, weil ich habe ganz, ganz oft Dinge gemacht, die überhaupt nicht zu mir gepasst haben. Und ich hatte das Gefühl, ich muss sie machen, weil es doch eine große Chance ist. Und dabei habe ich mich so ein bisschen verloren, weil das nicht authentisch war und weil irgendwann dann genau diese Begleiterscheinungen körperlicher Natur dazu kamen, wie ich kann nicht mehr schlafen, ich mache mir zu viel Druck, weil ich unauthentisch war. Und ich glaube, das beschützt dich so ein bisschen davor, wenn du einfach auf dein Bauchgefühl hörst. Und das Gleiche würde ich auch übersetzen in dem Feld abseits des Berufes. Ja? Es wird für jeden Menschen auf dieser Welt einen Ort geben, wo du nicht überangepasst sein musst. Und ich glaube, genau das ist der Ort, den du öfters aufsuchen solltest. Weil da kannst du dir Energie holen. Weil das ist dann die Batterie, Weil wenn du dich immer nur in Räumen bewegst, wo du dich die ganze Zeit fragst, passe ich hier überhaupt rein? Dann verschwendest du extrem viel Energie, dich irgendwie anzupassen und anpassen zu wollen und dann eigentlich mit einem schlechteren Gefühl wieder nach Hause gehst. Aber es wird diesen Ort geben, wo du diese Anpassungsleistung nicht tätigen musst. Und das ist dieser heilsame Ort, den es für jeden Menschen in was für einer Ausprägung irgendwo gibt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das sich immer mal wieder vor Augen führt, dass das durchaus sehr, sehr individuell ist. Und das ist nicht der Ort, den es vielleicht, das ist nicht der Ort, der es vielleicht für den anderen ist, aber das ist dann mein Ort.
Ja. Boah, das würde ich dann tatsächlich genauso stehen lassen und dir an dieser Stelle für dieses unglaublich tiefe und inspirierende Gespräch mich bei dir bedanken, liebe Lena. Das war echt sehr aufschlussreich und ich glaube auch sehr, sehr intensiv. Und ich glaube, da geht man mit sehr viel nach Hause. Danke, dass du die Tiefe zugelassen hast und die Offenheit mitgebracht hast. Und ja, danke dir von Herzen.
Danke dir, lieber Robin, für den Raum, das alles hier zu teilen.
So, und das war's auch schon wieder, ihr Lieben. Ich habe das auf jeden Fall als sehr, sehr intensive Folge heute wahrgenommen mit der lieben Lena. Sagt gerne mal Bescheid, ob euch das genauso ergangen ist. Viele intensive und wichtige Themen, aber finde ich auch besprochen, die eine große Aktualität haben. Deswegen hört bitte gerne rein. Hier geht es jetzt erstmal nächste Woche weiter mit Kopfsache und der lieben Lena, unser Sonderformat. Auch das hat es in sich, das kann ich euch schon mal versprechen. Lasst gerne ein Follow da, auch 5 Sterne, wenn euch das ganze System und das ganze Format gefällt. Aber einmal Folgen drücken wäre für uns wirklich sehr, sehr wichtig und gleichbedeutend damit, dass wir als Podcast weiter wachsen können. Deswegen wäre uns das ein großes Anliegen. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal. Liebe, liebe Grüße. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder mit Lena, Kopfsache und der Sonderfolge. Ciao, ciao.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Robin Gosens. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.